Wir haben den 16. Juni. Wir haben 19:16 Uhr. Wir haben Dienstag. Wir haben das Jahr 2020. Wir sind immer noch getrennt in der Physis, aber vereint im Geiste.
Über Zoom.
Über Zoom. Wo ich irgendwie heute auch wieder was gelesen habe, dass irgendwie was, irgendwas mit China und Zoom und irgendwie nicht so geil, keine Ahnung. Egal. Ja, ja, ja. Es ist verrückt, es ist verrückt. Pass auf.
Okay, ich pass auf.
Wir, nach dem letzten Podcast habe ich mich richtig mies gefühlt. Weil ich die ganze, ich habe halt bis heute, tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, so was wir oder was ich gesagt habe und dachte mir, ah, es ist einfach komisch. Es fühlt sich irgendwie falsch an, weil ich gefühlt, also ich weiß gar nicht, ich habe mir den Podcast nicht angehört, aber ich hatte das Gefühl, dass ich danach gesagt hätte so, nein, tut nichts gegen Black Lives Matter, also beteiligt euch daran nicht, ihr seid alle Heuchler, ich hasse alle Menschen und Rassismus ist okay, solange es sich im Rahmen hält.
Genau das Gegenteil gesagt.
Okay. Ich weiß es nicht, aber es hat sich irgendwie für mich so angefühlt, weil ich so verurteilt Leute verurteilt haben, die so blaue, schwarze Bilder gepostet haben und so. Und deswegen
ich glaub, das war nur in deinem Kopf.
Vielleicht, aber ich habe, um mich zu redemptionieren, habe ich was vorbereitet. Gibst du mir ein Beat?
Das ist jetzt so die Nein, okay.
Nee, aber ich habe mich dann, weil wir ja Donnerstag eigentlich aufnehmen wollten und wir dann beide irgendwie ein bisschen busy waren, habe ich das nochmal, habe ich mir das nur aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Ich kann dir meine Notizen ungefiltert vorlesen.
Ich muss heute auch was beichten, aber mach du zuerst.
Das ist gut, wir haben heute einen Beicht-Podcast. Ich habe da aufgeschrieben. So, nach etwas Bedenken zu einer klaren Meinung gekommen. Teilen hilft. Jede noch so scheinheilige Nummer hilft. Aufpassen auf White Saviorism. Ich habe mir noch so ein paar Videos dazu angeguckt und so, und so Fachbegriffe gelernt. So nach dem Motto, der Weiße, der dann sich so mit Schwarzen fotografieren lässt, so nach dem Motto, guckt, ich habe einen Freund, es ist gut und ich habe doch geholfen und so weiter und so fort. Und wenn man dann so Spendenchecks postet und so sagt, ne, der weiße Mann hilft dem armen Volk und solche Sachen. Das ist so dieses White Saviorism. Und weil ich hatte noch mal ganz viel so gelesen und auch so von, wie soll ich sagen, ne, von People of Color quasi mir Beiträge angeguckt. Und die haben sehr deutlich, also so Leute, wo ich sagen würde, okay, die finde ich irgendwie ganz cool, wie zum Beispiel Aurel Merz. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein aus der Rocket Beans Bubble, aber eigentlich ist er so ein bisschen so, macht er auch so im Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen Comedy-Kram, auch bei Funken-Kanal und so weiter. Und dass eigentlich so jeder Beitrag, jedes schwarze Bild und so, gibt den Leuten, die quasi davon in irgendeiner Form betroffen sind, das Gefühl, dass umso mehr Leute sich hinter diese Sache stellen. Erstmal. Und das alleine reicht mir eigentlich schon zu sagen, ja gut, ganz ehrlich, dann poste jede Scheiße, die nötig ist, solange Leute sich davon, dass sie sich gut fühlen dadurch und irgendwie unterstützt fühlen, egal wie scheinheilig du das vielleicht meinst und einfach nur postest, das Bild ist trotzdem da und Leute sehen das. Und dann dachte ich mir auch so, okay, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir was passieren sollte, irgendwas Dummes und Leute stellen sich quasi auf meine Seite, so. Und dann würde ich ja auch eigentlich sagen, okay, egal wie, wenn sie in irgendeiner Form Anteilnahme zeigen, ist das erstmal in Ordnung, ist das erstmal cool, so. Dann würde ich ja nicht, dass es nur, ah, das machen sie jetzt nur, weil, keine Ahnung, die wollen irgendwie Lorbeeren haben und sonst irgendwas. Ganz ehrlich, ist vollkommen fein. Und dass man dann einzelne Leute trotzdem noch verurteilen kann, ist ja immer noch in Ordnung. Aber generell das Teilen dieses Beitrags finde ich erstmal nicht schlimm und unterstützenswert. Und genau. Und dann habe ich als nächstes aufgeschrieben: Es gibt Leute, die gehen das Thema besser und cleverer an als ich. Es ist nicht meine Expertise und mein Anspruch an mich, war zu hoch in der Folge. Dass man sich lieber dann quasi bei anderen Leuten, also weil wir sind ja jetzt nicht der, es gibt ja tausend Sachen, die jetzt gerade geteilt werden. Es gibt dieses Rassismus-Hörbuch von irgendwem, das total gut sein soll. Es gibt ganz viele Beiträge von Leuten, die eben da eine bessere, also wie soll ich sagen, mehr Expertise haben als du und ich, weil wir einfach nur auf die Situation gucken und so ein bisschen aus unserem Standpunkt sagen, naja, was denken wir dazu und wie sehen wir das? Und meistens ja auch noch überlegen, okay, wie kann man das vielleicht lösen, so für uns, aber halt immer aus unserer privilegierten Bubble heraus, ganz klar.
Ja.
Wenn du was sagen möchtest, sag Bescheid, ne, sonst
mach du mal.
Genau, und in dem Zuge dann auch, ne, weiße Menschen sprechen über Rassismus, ist halt ein bisschen groß gewesen in letzter Zeit, weil, fand ich witzig, hast du es bei Maischberger mitbekommen? Ist jetzt schon anderthalb Wochen alt, ist nicht mehr so aktuell. Bei diesen Talkshows im Fernsehen war dann so, die greifen jetzt ja immer eigentlich relativ tagesaktuell dann auf, und dann war so, okay, wir sprechen jetzt über Rassismus, und wen laden wir ein? Vier weiße alte Männer, so gefühlt. Und das war halt so, gab's halt einen großen Aufschrei auch zurecht. Und das hat auch was bewirkt. Und dann, ich finde jetzt auch zwei Wochen nach der ganzen Sache so ein bisschen, merkt man, dass ganz viel dieser Empörung eben was gebracht hat. Also selbst, glaube ich, habe ich heute gelesen, dass Trump irgendwie was unterzeichnen will nächste Woche, dass irgendwie das alles so ein bisschen beruhigt wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall denken Leute um, weil der Aufschrei und, sage ich mal, groß genug war, dass da wirklich was bewegt wird. Und ja, und das finde ich, wollte ich noch sagen, dass also das alles was gebracht hat und auch immer noch bringt. Und weil es gab ja noch ganz schnell diese ironischen Teilungen nach dem Motto, interessiert euch in einer Woche immer noch dafür, wie es den schwarzen Menschen geht? Wahrscheinlich nicht. So. Und ich finde, es hält jetzt schon relativ lange an, dass natürlich das jetzt nicht, also siehst du zum Beispiel Flüchtlingskrise und solche Sachen, irgendwann sind Themen medial einfach durch und dann die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die sind dann immer noch dabei und beschäftigen sich damit und arbeiten jetzt immer noch in Flüchtlingsunterkünften und wissen über Griechenland Bescheid und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man kann den Medien dann nicht unbedingt vorhalten, dass sie jetzt nicht 4 Wochen lang das Gleiche posten und teilen und so weiter. Finde ich, glaube ich, vertretbar. Und dann noch als Abschluss, als vorletzten Punkt, Biolehrer-Talk, so, ne, das Rasse als Begriff, ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass es generell schon Bullshit ist und biologisch einfach gar keinen Sinn macht, auf den Menschen bezogen und generell auch nie Sinn macht. Das ist, ich habe mich jetzt da nicht großartig eingelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff von den Menschen so, also warum er auf andere Menschen bezogen wurde, ist schon klar, aber dass es eigentlich wahrscheinlich so aus der Tierzucht kam und man dachte sich so, Mist, wir haben eine Art, den Hund. Wie können wir jetzt unterscheiden, dass es große und kleine und dünne und dicke und flauschige und nicht flauschige Hunde gibt? Naja, wir brauchen irgendeinen Begriff dafür, also nehmen wir Rasse. Und der ist halt nicht bei, ne, es gibt halt so eine Ordnung, Gattung, Rasse, nicht Rasse, Art und so weiter und so fort, diese ganzen Begriffe. Und da ist halt Rasse nicht drin. Und das heißt, auch jeder, der so sich diesen wissenschaftlichen Hut anzieht und so sagt, ja, aber es ist ja nur ein wissenschaftlicher Begriff, um Sachen zu deklarieren und bla 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 und ja, ist halt Bullshit. Kann man halt ohne
da
Probleme.
Muss man einfach mal legitime machen. Frage stellen: Do you even science, bro?
Korrekt. Genau. Und wir sind halt einfach eine fucking Art alle, so, ne? Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so Homo sapiens oder manche sagen Homo sapiens sapiens, was ich immer ein bisschen komisch finde. Aber ja, und ich glaube, da muss man sich immer klar sein und dann denkt man sich, okay, wir sind eine Art und da gibt es halt unterschiedliche phänotypische Ausprägungen von. Manche haben dunkle Haut, manche helle. Manche haben rote Haare, manche nicht. Manche wurden verbrannt, manche wurden versklavt.
Manche haben nicht krasse so Nackenmuskulatur, manche nicht. Was willst du machen, ne?
Richtig. Und das halt aufgrund von irgendwelchen äußerlichen Merkmalen, was halt Bullshit einfach ist, generell abzulehnen ist so. Und ich glaube, das muss halt klar sein, dass dieser Punkt, dass wir das so sehen und dass ich das so sehe. Ich packe dich einfach mit da rein. Und dann habe ich noch mir aufgeschrieben, alles gut, da es so in den Köpfen bleibt, dass es ein Problem ist. Ich habe es unterschätzt, da ich dachte, dass es doch eh jedem klar ist, der nicht klarer Rassist ist. Dumme Bubble-Studenten, denke von mir. Also der Selbstkritizismus, Kritisierung, Kruzifix, Kreuzigung, weißt du, nur weil ich halt denke, ja, ich habe im Studium 1000 Mal darüber geredet, ödet mich an, ich habe keinen Bock mehr auf das Thema, ist halt eine dumme Meinung, weil nur weil ich jetzt sage, ja, ich bin kein Rassist und ich tue was auch aktiv dagegen, wenn ich das erlebe, heißt es ja noch lange nicht, dass diese ganzen Dummbatze, die wir so um uns rumlaufen sehen, das auch so sehen. Und für die ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass 4 Wochen lang das ganz schön thematisiert wird. Und so können es immer mehr Leute begreifen. Und die das eh nicht geil finden, beziehungsweise die halt eh quasi Rassisten sind, denen ist es auch egal. Denen kannst du auch ins Gesicht spucken und sagen, ja, sei es halt nicht und es ändert nichts. Also kannst du, wie mit den Verschwörungsideologen und Verschwörungsheinis, denen kannst du ja auch das 1000 Mal erklären und die finden es immer noch sinnvoll. Und letzter Punkt, nach dem letzten Punkt, der letzte Punkt. Jetzt wird ja gerade aktuell darüber diskutiert, das habe ich nicht aufgeschrieben, deswegen, weil das ja gerade diskutiert wird, von wegen streichen wir den Begriff der Rasse aus unserem Grundgesetz. Und ich glaube, die CDU und die AfD und die NPD sind, glaube ich, die Parteien, die dagegen sind, den Begriff zu streichen. Und ich glaube, SPD und Grüne und ich vermute die Linke auch, aber ich habe es jetzt nur so ein bisschen mitverfolgt, sind halt dafür, die Piraten und so sind dafür, dass es gestrichen wird, also die meisten. Die einzige, wo ich sagen mal, wo es mich ein bisschen wundert, ist die CDU. Und die Begründung ist im Prinzip, dass es eine Scheindebatte irgendwie ist und so, dass es so einen Symbolcharakter hätte. Wo ich mir aber auch wieder denke, ist es nicht das Gleiche mit dem Instagram-Post? Ist es nicht auch manchmal okay, vielleicht dann ein Symbol zu teilen und zu sagen, ja, okay, wir als Deutschland verständigen uns darauf, dass wir mit dem Begriff der Rasse nichts mehr zu tun haben wollen und den einfach aus unserem Grundgesetz streichen? Da steht halt irgendwie drin so, jeder ist aufgrund seiner Herkunft, Rasse, bla 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 gleich. Also es ist jetzt im positiven Aspekt ausgedrückt im Grundgesetz. Und dann ist aber die Frage, muss es das noch haben? Und das einzige Argument, dass ich, wo ich halt zu wenig Ahnung von Jura habe, was ich vielleicht gelten lassen würde, ist halt, dass gesagt wurde, dadurch wird es aber vielleicht schwerer, Rassismus quasi anzuklagen. Weil jetzt kannst du immer sagen, ja, der hat sich irgendwie scheiße rassistisch benommen. In unserem Grundgesetz steht, Rasse ist gleich, also verurteilen wir dich auf Grundlage des Grundgesetzes oder so. Wobei ich mir aber dann auch gleichzeitig denke, naja gut, aber man kann ja neue Gesetze schaffen und dann kann man sagen, okay, wir streichen Rasse aus dem Grundgesetz, aber wir machen relativ klare Gesetze, dass halt, wie soll ich sagen, fremdenfeindliche oder eben dann halt auch rassistische Dinge trotzdem hart verurteilt werden. Das zu meinem Maxolog.
Respekt für deine Reflexion.
Ja, keine Ahnung, aber ja.
Das ist nicht selbstverständlich.
Ich fand das halt komisch, so stehen zu lassen.
Kann ich nachvollziehen. Ich meine, so wie ich dich beim letzten Mal erlebt habe, so bist du sehr selten. Ist nie eigentlich. Und dann kann ich total nachvollziehen, dass das irgendwie an dir genagt hat, noch das Thema.
Ja.
Oder dieser Podcast, oder dieser Tag. Von daher.
Ja. Chapeau,
dass du dann nochmal so in dich gegangen bist und das nochmal so aufgearbeitet hast. Gab es denn irgendwie doch extern Trigger, weshalb du
quasi nicht denken kommen bist? Schüler haben mich geschubst und die Treppe runtergeworfen und haben gesagt, scheiß Rassisten, haben auf mich gespuckt. Aber das war nicht der Grund.
Quatsch. Nein. Sondern?
Nee, es gab tatsächlich
keinen. Warst du einer der vier alten weißen Männer bei
Ja, genau, ich sag's ja manchmal. Nee, es gab tatsächlich keinen extern Trigger, es hat niemand was gesagt, nur ich, das war krass, aber wie du so sagst, weil ich es halt sonst nie so hatte, dass ich so dachte, oh, ich hatte so eine polarisierende Meinung oder sowas, wo man so denkt, okay, das bereue ich jetzt sofort. Ich hatte das Gefühl, Leute gucken mich so an, ne, und denken dann so, oh, was hat der gelabert? Was stimmt mit dem nicht? Und dann war die Zeit, dass ich das richtig stellen konnte und sagen konnte, ja, wartet mal, es ist anders, als ich dachte. Die war so lang und dann dachte ich mir so, oh Gott, was ist, wenn Leute dann auf einmal aufgehört haben, den Podcast zu hören deswegen und dann denken, oh Gott, was für Affen, was für Vollidioten. Keine Ahnung, dumme Gedanken, die ich mir gemacht habe. Die wahrscheinlich, wie du sagst am Anfang, wie du am Anfang gesagt hast, wahrscheinlich vollkommen übertrieben waren, weil wahrscheinlich ist die meisten Leute, die uns jetzt eine Weile verfolgen, wissen, wie das gemeint ist und dass es auch mal solche Episoden geben kann. Und nur weil ich diesmal der Ranter bin und nicht du, heißt das ja noch lange nicht, dass das alles jetzt immer zu 100% in Stein gemeißelt ist und keine Ahnung. So, ne?
Ich glaube aber auch, dass das, was wir wirklich besprochen haben, oder das vor allem, was du gesagt hast, und das, was du vielleicht im Nachhinein glaubtest, gesagt zu haben, dass das nochmal, ich glaube, dass das viel extremer war in deinem Kopf, in der Erinnerung, als das, was du tatsächlich geäußert hast, weil gerade Dinge, die du am Anfang aufgezählt hast, ich glaube nicht, dass das eins zu eins so im Podcast der Fall war. Ja, oder ich bin gut im Verdrängen, das war die andere Möglichkeit.
Ja, du hast eben schon den Filter und weißt halt, naja. Max meint das und das und das. Und wenn jemand das erste Mal eingeschaltet hat, denkt er sich so, hä? Who's that?
I see racist. Who's that white racist?
Ja,
genau.
Ja. Ja.
Spannend fand ich gerade, ich habe bei Wikipedia mal nachgelesen, den Begriff Rasse. Mhm. Und in einem Nebensatz, und Wikipedia ist die Quelle der Quellen, halt oft das zu kritisieren in euren Köpfen gerade, steht halt drin, dass das ein Begriff ist, der eigentlich eine willkürliche Auswahl eines Phänotypen irgendwo versucht oder Merkmale, phänotypische Merkmale irgendwie greift. Das heißt, in meiner Denke heißt das, ja, aber nimm jetzt irgendwas, ja. Also du kannst jetzt sagen, oh, ich klassifiziere jetzt Handys nach der Anzahl der Kameras, die sie haben. Und bilde damit Handyrassen. Es gibt die 2-Kamerarasse und die 3-Kamerarasse. Also es ist so beliebig willkürlich und man kann halt. Auf der einen Seite ist es ein handliches Instrument zur Kategorisierung. Aber ich finde, der Begriff ist einfach schon so belegt. Deswegen, keine Ahnung, ich fände es auch einen starken Akt, einfach zu sagen, hey, weil so eine Änderung des Grundgesetzes ist ja nicht mal eben so getan. Du brauchst ja ein paar Leute, die dafür stimmen und so weiter. Und ich fände das einfach hat einen starken Symbolcharakter. Es ist, glaube ich, nicht der Begriff, über den man sich jetzt streiten sollte oder ob man jemandem ein Tool wegnimmt, bla bla bla, heult leise, würde ich sagen. Sondern es ist einfach nur, man zeigt nach außen, der ganzen Welt, ja, wir als Deutschland, wir stehen dahinter. Wir
als wollen, Experten für aufhört. Rassismus.
Wir haben es schon mal verkackt, wir verkacken es nicht nochmal, Leute.
Ja. Was denn? Was haben wir verkackt? Die Aufnahme? So, meine Spur funktioniert noch. Ich erzähle euch mal kurz, was so geht. Zum Glück haben wir bis jetzt nicht so viel. Okay, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das kriegen wir zusammengeschnitten. Das ist kein Problem. Das machen wir in der Post.
Hallo?
Jetzt also,
habe ich wieder die Spur.
Damit ihr Bescheid wisst, bei Willi ist es gerade ein bisschen komisch, weil er gerade angerufen wurde. Und da ist die Spur ein bisschen abgekackt und so. Wir kriegen das aber in der Post hin, dass alles Wichtige quasi drin ist. Und ich glaube, jetzt soll es wieder funktionieren.
Jetzt ist auf jeden Fall die Spur wieder am Start. Gott, gut. Was ein Schock.
Du hast gerade gesagt, dass es ein starker Schritt wäre, ne? Dass wenn man einfach symbolisch einfach starker Akt zu sagen, wir streichen Rasse raus. Und das ist ja witzigerweise das, was die CDU zum Beispiel kritisiert, dass es halt so ein Symbolakt wäre und so quasi so ein Scheinakt, wo ich mir überdenke, ja, aber ist doch ein guter.
Aber jetzt mal, wenn man mal reflektiert, wer man ist. Wir sind Menschen. Wie ticken Menschen? Menschen funktionieren gut, wenn man ihnen Geschichten, also Menschen können sich Sachen gut merken und verstehen, wenn man ihnen Geschichten dazu erzählt, wenn man mit Bildern arbeitet, wenn man Symbole verwendet. Unsere ganze Kommunikation basiert auf Symbolen. Ja, das sind Symbole, ja. Marken, das Kreuz, wenn man.
Wörter sind auch Symbole.
Wörter sind Wörter.
Ja, auch Symbole tatsächlich. Also das ist Penner und Richter gerade deswegen.
Ja. Also diese, ja. Und von daher, wenn man eine Botschaft senden möchte und anderen Leuten was mitgeben möchte, irgendwas, woran sie sich festhalten können, was sie sich merken können, dann sind Symbole ein richtig krass starkes Instrument. Und deswegen finde ich das irgendwie strange zu sagen, hey, wir kommunizieren als Menschheit viel mit Symbolen und nutzen diese, um unsere Werte und unsere Moralvorstellungen, weiß ich, nach außen zu tragen, zu kommunizieren. Aber bei der Sache machen wir eine Ausnahme und da ist ein Symbolakt plötzlich was komplett Lapidares und sollte nicht genutzt werden. Ich denke, hä? Okay, dann streicht auch CDU und nennt euch jetzt irgendwie anders, weil das ist zu klein und könnte auch als Symbol verstanden werden. Euer Brand, den ihr da irgendwo auf diese Plakate, streicht ihn doch auch am besten. Also.
Ja, ich vermute, dass sie halt sowas sagen wollen, damit wie, ihr wollt nur Wählerstimmen so erhaschen jetzt mit sowas. Und deswegen macht ihr das nur und nicht, weil ihr das wirklich wichtig findet, keine Ahnung. Aber ich denke, wie bei allem gerade, also wie bei den, es ist halt tatsächlich für mich gerade die Erkenntnis, die ich bei den Instagram-schwarzen Profilbildern hatte, ist quasi, das ist das Gleiche. So, selbst wenn es halt nur symbolhaft ist, ist halt scheißegal. Es ist eine gute Sache, wenn der Begriff Rasse da rausgestrichen wird. Niemandem schadet das. Absolut niemandem. Genauso wie das schwarze Bild. Es schadet einfach fucking niemandem. Und selbst wenn du es unnötig findest, ja, dann halt einfach die Klappe und lass es geschehen. Oder setz dich damit meinetwegen auseinander. Aber dann sag halt trotzdem, komm zur Erkenntnis, okay, wem tut's weh? Wem hilft es? Ja, okay, do it.
Das ist so diese Denke, die ich voll oft irgendwie, die mir voll gegen den Strich geht, ist, wenn du eine Sache quasi ablehnst, weil sie nicht zu 100% richtig ist.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Du hast 100 Menschen, die ein Symbol nutzen, wie dieses schwarze Bild.
Wie dieses Hakenkreuz.
90
Sorry, das war so naheliegend. Ich dachte gerade, sorry, ja.
Und 90 davon meinen es komplett ernst und denen das zu 100% quasi der pure Wille da, einfach quasi dieses Thema Rassismus irgendwie präsent zu machen und was dagegen zu tun. Und du hast 10 Vollidioten, die es einfach nur machen, weil es alle machen, was auch immer. Dann kannst du doch nicht 90 Menschen quasi sagen, ey, hört auf, es bringt nichts und eure Intention ist schlecht, nur weil du 10 Idioten hast, die quasi die Sache kaputt machen. Dann scheiß doch drauf, dass es nicht zu 100%, sag mal, pur ist und quasi gut gemeint ist, weil es 10 Idioten gibt, aber verurteilt doch für dich die ganze Sache. Es gibt so viele Beispiele im Alltag, wo du sagen kannst, ja, dann lohnt sich's ja nicht mehr. Oh, ich war diese Woche habe ich gecheatet, habe nicht Fitness durchgezogen. Ja, dann sollte ich es jetzt sein lassen. Bringt ja jetzt nichts mehr. Nein,
Gott. Nur weil ich aufhöre, Fleisch zu essen, lohnt sich doch nicht. Dann hören ja nicht alle auf, Fleisch zu essen und so.
Ja, eben. Ne? So, jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Und man sollte halt, ja genau, wie oft könnte man sagen, ja, hört auf, Vegetarier zu sein, bringt doch nichts. Müssten alle machen, dann bringt's das was. Hört auf, Elektroauto zu fahren. Lohnt sich ja nicht. Sind ja nur ein paar Elektroautos. Ja, irgendwo musst du halt anfangen.
Du brauchst nicht nett sein. Alle Menschen sind scheiße und Arschlöcher. Deswegen, warum solltest du jetzt der Nette sein? Ja.
Eben, ja. Ne?
Deswegen, genau, und dann ist mal die Frage, warum muss man dann trotzdem seine Meinung äußern, so, ne? So nach dem Motto, du sitzt am Tisch mit, sag ich mal, das sind 10 Leute, einer ist 9 Vegetarier und einer ist der gute alte, was? Bei mir auf dem Grill kommt immer Fleisch. Und ich denke, ja, wenn du das so siehst, ist das doch vollkommen in Ordnung. Du darfst das alles so sehen, aber fuck doch nicht einfach alle damit ab. So, also was erwartest du dir davon, das jetzt kundzutun? Und dann im Nachhinein zu sagen vielleicht, naja, ich wusste es ja gleich, diese ganzen Vegetarier hier, die wollen mich ja sofort davon überzeugen, dass das anders ist. Dass ich das jetzt nicht mehr Fleisch essen sollte. Und denkst, nee, die Leute wollen dir einfach nur zeigen, dass du ein Penner bist. Und das ist halt in ganz vielen Debatten so. Ja. Das ist es auch im Lehrerzimmer und keine Ahnung was, wenn es dann irgendwie um Sachen geht, wo man denkt, man hat null Berührungspunkte damit. Vielleicht ist der erste Eindruck, dass man denkt, der ist irgendwie nicht so geil. Aber die Person wird sich was dabei gedacht haben. Und wenn ich nicht erkenne, dass da irgendwas Negatives dran ist, dann lass es geschehen und versuch nicht alles runterzuziehen, nur weil du vielleicht keinen Plan hast und dein erster Gedanke vielleicht ist, nö, finde ich irgendwie doof.
Ja. Ich finde, da steckt halt immer das Thema Unsicherheit bei den Leuten mit drin. Immer die, die gerade so Sachen also kritisieren, die nicht perfekt sind, die haben halt immer oft Angst, dass wenn sie sich einer Sache anschließen, die vielleicht nicht perfekt ist, ja, vielleicht sagt dann, denkt dann jemand, ich mach's ja auch nur, weil es alle machen. Ich will nicht, dass alle denken, dass ich auch nur einer der Mitläufer bin. Mhm. Also es ist deine eigene Unsicherheit, die dich vielleicht hemmt und dann dazu führt, dass du andere Leute noch kritisierst, weil du musst dich auch irgendwie davor rechtfertigen, weil du es dann nicht machst. Und dann sagst du, das ist dumm, was die machen. Und suchst dir irgendwelche scheinheiligen Argumente. Ja. Also am Ende des Tages ist es die Schwäche des Individuums, die, glaube ich, diese Kritik ins Tageslicht bringt. Und dann denke ich mir nur so, was ist los mit dir? Lass dir Dingsbums wachsen und werd einfach mal krass und hör auf, so ein Dings zu sein.
Geil.
Dann kommen die richtigen Wörter eingesetzt
worden. Nur weil ich dir eben gesagt habe, dass die Fünftklässler gefragt haben, wer Willi ist.
Ja, ich habe eine Vorbildfunktion.
Ab jetzt der jugendfreie Podcast. Nee, wir haben immer schön dieses ab 18 explicit Ding haben wir immer schön drin, dass wir alles Mögliche sagen dürfen, was wir wollen.
Traum.
Traum. Nee, weil da ich kam so ein bisschen gerade auch auf dieses ganze Vegetarier-Thema, weil ich heute mit den Fünftklässlern, wir haben uns, also mit diesem Corona-Stundenplan, ist es ja so, dass man, die waren heute quasi, heute waren die da und haben die eine Hälfte hat in der ersten Hälfte des Tages Bio gehabt und die andere Hälfte hat dann in der zweiten Hälfte des Tages Bio gehabt und dann im Wechsel mit zum Beispiel Englisch war es, glaube ich, heute. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, was die letzte Stunde vorher, also das ist die einzige Stunde, die wir jetzt irgendwie noch sehen. Und wir waren gerade so bei Haustieren. Die haben jetzt irgendwie so ein bisschen der Hund und die Katze gemacht. So ein bisschen.
Welche Rasse?
So ein bisschen, genau, da waren wir auch bei dem Thema. Nee, da haben wir genau darüber auch gesprochen. Das ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen lame Themen, weil das ist halt irgendwie nett, weil die Kids finden halt Hunde cool, so. Aber das ist jetzt biologisch nicht so ein mega spannendes Thema. Hm. Und dann, das andere ist halt, du sollst halt quasi Haustier, Nutztiere mit denen machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann komm, dann machen wir heute einfach Nutztiere. Und habe denen dann so einen Text mitgebracht, so von der Kuh, wie die so gezüchtet wurde, so dass das, ne, von dem Urrind, bla bla bla. Und das früher nur so viel Milch gegeben hat, wie es quasi nötig war. Und jetzt irgendwie das 20-fache oder keine Ahnung, was irgendwie an Milch gibt. Und das war ein total beschreibender Text aus dem Biobuch, jetzt nicht irgendwie irgendwas Bekehrendes oder so. Aber fand ich schon krass, so die Wortwahl, dass es so ein Nutztiere gibt, zwei Nutztiere und drei Nutztiere. So, wenn du zwei Nutztiere zum Beispiel sind, du nimmst die Haut und das Fleisch, und die Milch zum Beispiel. So, weißt du, je nachdem, wie viel Nutzen die für den Menschen erfüllen, das, so werden die klassifiziert. Wo dann, ne, und nochmal klar, ne? Ich bin kein Vegetarier und ich bin kein Veganer und so, aber ich mache mir da viele Gedanken auch drum. Und das war total spannend, weil ich habe dir den Text gegeben und habe dann so mal geguckt und habe so ein bisschen gekitzelt und wollte wissen, okay, was erweckt das so in euch? Und am Anfang hat sich erstmal so keiner getraut und dann musste ich erstmal so ein bisschen selber so ein bisschen drauf losreden und habe einfach mal so alle Positionen so ein bisschen dargestellt. Und dann habe ich mich auch immer auch so ein bisschen getraut. Und das war ganz spannend, so, weil da kam so alles. Da kam so von: Mein Onkel ist Jäger und der isst nur die Sachen, die er selber schießt, zu, naja, aber wenn ich das jetzt ändere, das ändert doch gar nichts, dann müssen doch, wenn dann alle was ändern. Oder ich mag Fleisch voll gern. Oder alles Mögliche. Also, und das war halt das Coole tatsächlich, dass einfach jedes Argument kam quasi. Mhm. Aber, und so, die sind selber so drauf gekommen, dann, naja, okay, sind sie nicht selber drauf gekommen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber ich habe
jetzt gesagt Folgendes.
Ja, ich hab das denen versucht, gut, ich war ein bisschen lehrermäßig, ich hab denen versucht halt beizubringen. Das ist mir so spontan eingefallen, das fand ich voll smart von mir. Aber Das ist mir so aufgefallen. Ja, klasse. Gut gemacht. Weißt du, so, das ist in dieser Diskussion ist mir dann so ein bisschen gekommen, so, ja, okay, dass ich denen dann das erklären will, dass halt Nutztier ja auch nur ein Label vom Menschen ist, so, ne? Dass sie halt, eine Kuh wird ja nicht als Nutztier geboren, so. Und ein Haustier, ein Hund wird nicht als Haustier geboren, so. Und dann noch nachher, ein Schädling wird nicht als Schädling geboren, so. Und dann habe ich mit denen so ein bisschen diskutiert, ne? Schnecken sind ja für manche auch Nutztiere, weil die quasi ja auch essen. Ne, irgendwo, ne, und so weiter und so fort. Und dann war alle so, nein! Und dann habe ich auch so gesagt, ne, aber was ist denn
jetzt so ein Bauer? YouTube.com.
Nee, dann habe ich gesagt, ne, was ist, wenn ich jetzt ein Bauer wäre, der quasi Hunde züchtet, damit die gegessen werden, so. Und dann war alle so, nee, das geht doch nicht, voll fies. Und dann, ne, habe ich versucht zu sagen, ja, okay, warum ist es bei der Kuh dann in Ordnung und bei dem Hund nicht? Und das war halt ganz spannend. Ich weiß Mama, nicht, wie viel fünf.
Papa, der Pilz hat gesagt, Kühe essen ist nicht in Ordnung. Hunde nee. Schon.
Ja, vielleicht ist das hängen geblieben. Aber ich glaube, diese Balance ganz gut hinbekommen mit, ich bekehre da niemanden, weil es mir halt wirklich egal war. Ich wollte einfach nur, ich habe denen auch mal sehr transparent gesagt, ich will, dass ihr einen eigenen moralischen Kompass entwickelt in irgendeiner Form. So, dass sie sollen einfach selbst die Entscheidung begründen.
Aber Herr Pelzer, Sie sind doch gar kein Philosophie- oder Ethiklehrer. Hören Sie auf mit der Scheiße.
Biologie ist immer Ethik. Und ja, das war aber total spannend zu sehen, wie dann so, in manchen Köpfen zumindest, nicht in allen, aber in manchen Köpfen zumindest so ein bisschen gerattert hat, so, ja, okay, warum finde ich eigentlich Hund süß und das nicht? Okay, weil wir das irgendwie als Haustier so kennen und das andere nicht. Und was mit anderen Kulturen? Dann so, ja, in Indien, dann ist es mit den Kühen doch. Ja, genau. Und dann hat man so, ne, so ein bisschen darüber diskutiert. Und dann haben die so, zumindest, glaube ich, ein bisschen diese Selbstverständlichkeit des, naja, ich kenne halt Kuh, also weil ich bin halt mit Kuhessen groß geworden, also ist das irgendwie so, hinzu, warum essen wir eigentlich Tiere und warum manche ja, manche nicht, manche so. Und das fand ich irgendwie schon ganz cool. Und ich glaube, und dann haben wir noch, zum Abschluss haben wir halt dieses, ne, unsere große kleine Farm, habe ich 40 Minuten mit denen geguckt, wo ich dir vorhin erzählt hatte, wo halt dann so nachhaltige und so ökologische Landwirtschaft gezeigt wird, wo dann eben auch, das war mir ganz wichtig, ist das nicht irgendwie so ultra die Vegan-Doku oder vegetarische oder sonst irgendwas so nach dem Motto, hey, da kommt so alles Positive einher. So, wir haben quasi was Positives, Nachhaltiges, die Leute machen sich Gedanken darum, aber trotzdem ist alles vorhanden und ihr könnt sein, was ihr wollt, aber macht euch Gedanken darum. Und hier ist ein schönes kleines Experiment. So. Das war meine Bio-Stunde heute. Und es war irgendwie ganz witzig.
Eine Stunde nur? Das klingt jetzt so episch lang, als hättet ihr irgendwie 7 Stunden Bio gemacht.
Ne? Naja, es war eine Doppelstunde. Also, ich muss ehrlich sagen, wie soll ich sagen, fürs Textlesen haben die 6 Minuten gebraucht. Dann haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten diskutiert darüber und dann haben wir den Film geguckt. Okay. Also.
Das klingt jetzt in meinem Kopf alles so.
Ja, es war keine Oberstufen-Podiumsdiskussion, ne? Wir haben nicht Rollen verteilt. Der eine ist der Biobauer, der andere ist der Massentierhalter. So war es jetzt nicht. Und ja, aber ich glaube, so ein bisschen Gedanken hat man sich dann irgendwie schon gemacht. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz cool mit Fünftklässlern mal, weil das ist immer sowas, wo man andere Leute einem schnell so sagen würden: Ja, nee, das kannst du doch mit Fünftklässlern nicht machen und so weiter, ne? Und dann auch die Sorge, die hatte ich zwischendurch auch ein bisschen, dass sie nach Hause laufen und dann so sagen: Der Pelz hat gesagt, wir dürfen kein Fleisch mehr essen. Und dann dachte ich mir so: Ja, das muss ich klar machen, dass das nicht der Fall ist und keine Ahnung. Aber das war irgendwie ganz witzig. Deswegen bin ich darauf gekommen, mit diesem vegetarisch Gedöns plus, was ist denn, nur wenn ich das ändere, bringt das ja noch gar nichts. Und das fand ich so cool, weil das sind die gleichen Argumente, die ich dir damals gesagt habe vor 15 Jahren, 10 Jahren, als wir uns das erste Mal so ein bisschen damit beschäftigt haben, hatte ich genau die gleiche Einstellung. Und dann ist es halt immer spannend zu sehen, dass, wenn man dann ein bisschen älter wird oder mehr drüber nachdenkt oder was weiß ich nicht, dann manche Positionen sich dann irgendwie verändern. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und dann muss man sich für die früheren Positionen nicht schämen, sondern dann ist es eben so. Man wächst und man wird erwachsener. Außer ihr wart so Vollidioten, die gesagt haben, nur Fleisch macht mich satt. dann seid ihr wahrscheinlich immer noch Deppen. Nein, Quatsch.
Ach du, ich find's halt so spannend, ich glaube, das hatten wir schon mal das Thema, weil du, es ist, manche Leute sagen, ja, ich mache jetzt einen auf Veganer, weil ich es irgendwie voll geil finde und mir geht's dadurch viel besser und bla. Und es gibt einfach genau die anderen Leute, die sagen, ja, ich esse nur Fleisch, mir ist das super geil. Und ich finde das beides völlig legitim. Und
Hauptsache geht super geil.
Ja, aber das, was uns ja irgendwie als Gesellschaft ausmacht, ist, wenn du gerade in so einer Gruppe sein kannst von 20, 30 Leuten, jeder hat seine eigene Meinung. Der eine schießt die Tiere, der andere streichelt sie zu Tode und was weiß ich was. Dass man sich da gegenseitig einfach toleriert und sagt, ja, ist in Ordnung, wie du es machst und mach dein Ding, so. Und ich verurteile dich nicht für das, was du bist oder der du sein möchtest, solange du mir nicht an der Wade knabberst, aber lass mich, ne? Und das ist das, was ich so schön finde, dass es irgendwie so in diesen, gerade in den jüngeren Stufen quasi irgendwie gefühlt irgendwie für mich besser funktioniert, als bei Leuten, die älter sind, die irgendwie gehemmt sind, ja, ich will ja niemand auf die Füße treten und kann ich das jetzt einfach so sagen? Und ich finde dieses Kindliche immer ganz schön, dass man einfach so gar nicht viel drüber nachdenkt und einfach mal sagt, was man denkt und die anderen finden es okay und man verurteilt sich gar nicht so sehr und ja. That's cool.
Mhm.
No.
Was ist deine Beichte?
Ich zeig's dir.
Oh, oh.
Siehst du das? Nein. Ich hab die Armhaare rasiert, Bro.
Nein!
Doch, ich hab's doch gerade gezeigt. Alle, die YouTube-Video gucken.
Ich hab das nicht gesehen. Why though? Was?
Weil ich's wollte, weil ich's kannte.
What? Also, ich akzeptiere natürlich dich immer, wie du bist, weil ich liebe dich.
Aber what? Aber
was? Hä? Ich möchte. Also, wo fange ich an?
Okay, fang.
Geht es um die Windschnittigkeit beim Laufen?
Peng. Nö.
Auch, geht es
keine
um
Ahnung. Ich hab, es gibt
den Erotikfaktor?
Guck mich an, denkst du, irgendeine Form der Erotik ist.
Ich dachte, es muss halt zur Kopfbehaarung passen.
Nee, es ist, getrieben durch Neugier. So. Gierde, Neugierde, Neugier, wie auch immer.
Für die Zuhörer, die Willi noch nicht so lange kennen, alles, was bei Willi durch Neugierde getrieben ist, ist meistens ein bisschen merkwürdig, gebt ihm mal eine Chance, es ist meistens ganz witzig. Also bleib dran.
Ja, nee, aber hast du dich nicht schon dein Leben lang gefragt, wie es wohl wäre, eben nicht lange Armhaare zu haben, so wie man das halt sein Leben lang irgendwie hatte?
Ich vermeide jeglichen Aufwand, der geht in meinem Körper.
Jetzt denk an Inception. Jetzt haben ganz viele Leute diesen Gedanken und werden sich die Armhaare abrasieren. Weil ich jetzt einfach laut ausgesprochen habe. Jetzt ist es damit quasi in Köpfen und dieser Virus geht nicht mehr raus. Dieser gedankliche Virus ist verpflanzt.
Meine Corona-Alarm-App vibriert schon. Armhaar-Virus, er ist in der Nähe.
Nee, ich wollte es einfach wissen. Vielleicht habe ich es auch noch woanders gemacht.
Nein! Was, echt?
Klar, Alter!
Wie also witzig! Nichts. Du bist einfach eine richtige Nacktschnecke jetzt.
Deswegen habe ich mich vorhin so ein bisschen als Nutztier gefühlt, dass du gesagt hast, für manche geil. Menschen sind Schnecken ja auch Nutztiere. Ja, Mann.
Geil! Aber du bist das jetzt ist wie Gary also, von SpongeBob.
Ja, aber jetzt kurz Argumentationsliste. Erstens, Sommer. Zweitens, also Thema Schwitzen und so weiter, ne?
Ändert das was?
Keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht, wenn du so. Ich glaube ja.
Aber, oh Gott, sehr, sehr.
Sagen wir so, es ist auf jeden Fall hygienischer. Angenommen, du schwitzt. Und das war so, so ein Urwald an der Wade. Mhm. Und der Schweiß hakt sich so in den Haaren so rein, bleibt da so kleben und denkt so, ah, hier ist chillig, hier bleibe ich ein bisschen, hier hänge ich ab.
Aber ist das nicht das Problem, wenn du jetzt keine Haare hast, dass der Schweiß einfach irgendwie in deine Socken läuft mehr und dass du sonst überall mehr Schweiß hast, wenn es sich quasi nicht in deinen Haaren verfängt?
Weiß ich nicht, das wollte ich
raus. Ich weiß es auch nicht.
Dann, zweites Argument, Windschnittigkeit. Also ich laufe jetzt eine halbe Minute schneller als sonst.
Kein das Scheiß. Ist auf jeden Fall Bullshit, das ist Placebo.
Das ist super, sowas von Bullshit. Aber man denkt es.
Ja, und das reicht dann schon. Also, noch kurz, bevor du die Argumente weitergehst.
Ich habe keine weiteren Argumente, das war's schon.
Ach so, die Liste besteht aus zwei Punkten. Okay, verstehe.
Aufzählung. Zwei.
Hey, hey. Ja. Aber was war denn der Ausschlag? Also, standst du auf einmal unter der Dusche und dachtest dir so?
Ich hab mir die Haare geschnitten.
Okay.
Das ist mir so. Okay.
Also echt einfach so spontan, ne?
Ja, super spontan. Und da ist Sache gemacht. Einfach nicht nachdenken, einfach machen. Und dann dachte ich mir so, OMG, what the fuck.
Ja. Aber juckt das nicht irgendwie? Seit wann hast du das gemacht?
Letzte Woche Sonntag, glaube ich. Also es ist jetzt über eine Woche her.
Ah, krass. Und es hat nicht irgendwie jetzt gejuckt oder so auf der Haut, irgendwie so komisch, weil ich kenne das manchmal von der Brust.
Nichts, wenn du die Brust rasierst, nada, das ist niente, einfach super smooth. Ich finde, es piekst auch nicht oder so. Das ist voll entspannt. Okay. Das fühlt sich einfach voll smooth an. So.
Das heißt, du hast auch nicht jetzt nochmal nachrasiert.
Nee, ich lasse jetzt wieder wachsen. Ich finde es irgendwie. Ich finde das optisch irgendwie, wirkt das irgendwie seltsam. Ich konnte mich auch bisher nicht dran gewöhnen.
Wurdest du angesprochen mit Los Escargot? Bist du diese Schnecke? Eine Schnecke.
Oh. Nee, aber ich habe mich unwohl gefühlt mit kurzen Hosen.
Aber es hat keiner gemerkt, oder? Das fällt nicht auf, oder?
Nee.
Ja, ich meine, aber andere Leute fällt das nicht. Hast du nicht eh relativ blonde Haare an den Beinen gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich kenne deine Beinhaare jetzt nicht so auswendig.
Aber ich hab das Gefühl gehabt, alle gucken einen an.
Okay.
Was nicht der Fall ist, so wie bei dir nach dem Podcast, dich niemand strange angeguckt hat. Aber in meinem Kopf war es so, oh, alle gucken mich an. Denke ich, warum hat er das getan? Warum hat er keine Beinhaare? Keine Ahnung.
Bin ich hässlich? Vielleicht muss ich das auch wegmachen. Ich fühle mich irgendwie geinfluenced.
Bei mir stand es einfach auf der Bucketlist irgendwie. Aber auf Seite 3 ganz unten so.
Nacktschnecke? Was meinte ich denn mit 15? Ah, bestimmt, dass ich mich mal rasiere überall im ganzen Körper. Oder ich fahre nach Frankreich und esse. Ich weiß es nicht mehr. Also,
oder ich packe Salz auf eine Nacktschnecke.
Man weiß es nicht mehr, welcher Punkt es war.
Ja, jedenfalls, ich habe es getan. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß jetzt, wie es ist. Ich kann mitreden. Und denke mir so, ja.
Na Jungs, redet ja auch darüber, wie es war damals, die Beine rasiert zu haben. Nee. Ja, ich auch nicht.
Nee, aber.
Ja, aber finde ich witzig. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich mache mich gerade
dazu. Ja, nee, ein bisschen drüber lustig, aber. Eine Sache, jetzt ernst Retalk für eine Sekunde. Es gibt ja auch quasi viele Frauen, die sagen, hey, ganz ehrlich, das ist so ein Aufwand, sich jeden Tag zu rasieren, vor allem die Beine und pipapo. Kein Bock da drauf. Warum soll ich das als Frau tun? Ihr Männer macht's auch nicht. Warum muss ich mich da irgendwie, ne? Was sind das für Psycho-Schönheitsideale? Ja. Und jetzt, wo ich quasi einmal so mein Oberschenkel, meine Wade und so weiter, sogar meine Zehen musste ich rasieren, das ist ein bisschen eklig, aber da waren auch da drauf.
Ja, klar, die sind die längsten.
Dadurch, dass ich das einmal gemacht habe, habe ich so ein bisschen mehr ein Verständnis dafür, was das an Aufwand bedeutet. Klar, ich hatte mehr Aufwand, weil ne, ich muss erst mit der Kettensäge so einmal das Gröbste entfernen. aber das
war quasi ein feministischer Akt.
Nö, es war einfach nur pure Langeweile und zu viel Zeit. Aber wenn jetzt diese Argumentation aufkommt, dann denke ich mir so, ja, verdammt, du hast recht, das ist echt, dauert echt lange und das ist echt anstrengend. Ich kann verstehen, warum du da keinen Bock drauf hast. Also besser verstehen als vorher. Vorher konnte ich es auch nachvollziehen, aber jetzt habe ich es mal gemacht und kann halt den Aufwand dahinter besser greifen. Deswegen kann ich über sowas mitreden.
Bisschen. Ich muss zugeben, ich hasse es schon, mir meinen Bart zu rasieren. Deswegen kann ich das schon da. Also das hätte mir schon gereicht, dass ich weiß, wie viel Zeit das kostet, dass ich schon sagen würde, ja, ich verstehe, dass es scheiße ist. Und Chiara hat mir einmal, oder zweimal, glaube ich, so diese 17 Rückenhaare, die man so hat in unserem Alter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir sind das so 17 gefühlt. Wahrscheinlich sind es mittlerweile so 27.
Ungefähr.
Ich weiß nicht so genau. Nicht
nachgezählt.
So mit so einem Epilierer. So. Und ich bin gestorben. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ich habe geweint. Also ich bin gestorben. Seitdem habe ich größten Respekt. Schon immer habe ich größten Respekt vor Frauen.
Aber jetzt noch plus eins.
Ey, aber jetzt plus eins. Also das war, wo ich dann auch so dachte, ja, gleiche Gedanken wie du. So, das ist halt echt nicht so geil. Und Chiara hat mich halt drüber lustig gemacht, weil die meinte, das merkt die überhaupt nicht. Und ich stelle mich an. Wie bei Schärfe quasi.
Man entwickelt ja irgendwann mal so eine Schmerztoleranz, ne?
Wie die Leute, die gegen den Baum treten, um ihre Schienbeine zu verhärten.
Die Leute, die nicht aussehen wollen wie das M von McDonald's und sich deswegen ihre Augenbrauen in der Mitte zupfen.
Zupfen? Ich mach da immer einmal.
Das Ding ist, wenn du das machst, dann hast du am nächsten Tag Stoppeln gefühlt und dann sieht das irgendwie wieder strange aus.
Dann sehe ich aber mein Leben lang strange. Ich mach das immer schon, mein ganzes Leben
wahrscheinlich
lang.
Wahrscheinlich hast du dann so einen leichten Flaum. Bei mir sind das einfach so dicke, borstige, schwarze Haare, die da rauskommen. Das Struggle ist real, ich sag's dir.
Das Struggle ist real. Das ist die Schönheitsfolge. Was möchtest du noch für Schönheitssachen erzählen?
Digga, jetzt, ich pack mal richtig aus.
Ja.
Soll ich mal zeigen, was ich mir geholt hab? Oh, jetzt, warte mal.
Ja, so, Willi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Willi geht gerade, ich glaube, in sein Bad. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich nicht genau weiß, was er uns jetzt präsentieren wird. Way. Jetzt singt er gerade. It's okay. Every day. Ich übersetze.
So, machen
okay,
jetzt ich hab's nicht erkannt.
Okay, wir machen jetzt.
Zwei Dinge gekauft. Ich habe Socken gekauft.
Socken.
Ich halte die Kamera und du beschreibst, was du siehst.
Okay. nicht die Marke nennen, Fuß- und Horn, Fußhornhautentferner. Socken. Hä? Fußhornhautentferner, Socken? Ja. Minzöl und grüner Tee. Das heißt, das sind so kleine, wie so Gesichtsmasken wahrscheinlich, so dünnes Plastikkram, wo man seinen Fuß dann so reinsteckt.
Also ich habe das noch nicht benutzt, aber ich werde es nachher machen. Und es ist so wie, ich stelle mir das so vor, wie diese Socken, die du beim Bowling bekommst.
Ja.
Du setzt da deine Füße rein und dann wartest du eine Stunde und dann ist da so Zeug und das greift deine Haut an und löst die und macht die kaputt. Mhm. Und dann ist das Ding weg. Hornhaut.
Und das Ding ist,
warte mal ganz kurz, lass mich ausgehen. Ja. Für den Fall, dass das nicht klappt, habe ich noch einen
Pediküre-Stein
mit gegen Hornhaut und Schwiel.
Mm.
Das heißt, das ist so wie so ein
Bimsstein, sagt man dazu, oder?
Ja, ich glaube ja. Und damit kannst du einfach dann so rumschrubben, bis das Zeug halt ab ist. Das ist mein Abendprogramm heute.
Ja, ich habe dir auch schon mal erzählt. Manchmal habe ich so einen Anfall von so Wellness-Ding und dann sitze ich hier auch mit so einer geilen Gurkenmaske. Aber ehrlich gesagt, ich habe dieses Hornhaut-Ding nie verstanden, weil für mich ist Hornhaut was richtig Geiles. Ich liebe Hornhaut. Durchs Klettern habe ich, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu Hornhaut als andere Menschen, weil ich denke mir immer, jede Hornhaut ist gut. Und jetzt auch beim Gitarre spielen, denke ich mir die ganze Zeit so, ich will mehr Hornhaut haben. Und beim Klettern auch. Und dann denke ich mir immer so, wozu machen Leute ihre Hornhaut weg?
Ich kenne das ja auch vom Krafttraining und vom Klettern, dass es an den Fingern super praktisch ist, welche zu haben. Mhm. Oder an der Hand eher gesagt, weil du dann quasi so gefühlt mehr, besser packen kannst. Und das ist nicht
und
so
weniger Schmerzen hast.
Genau. Mhm. Das Ding ist, durch das viele Laufen, ist das bei meinen Füßen so krass, dass du an so voll vielen Ecken einfach nur so, das ist schon so wie, als hättest du zu viel des Guten. Kennst du das, wenn du beim Klettern ist das auch so, irgendwann mal platzt das halt auf oder
dann geht
das halt so. Genau. Und diesen Effekt, den habe ich halt nicht bei den Füßen beim Laufen. Das heißt,
weil die Socken immer, da drüber wird, sind und so, ne?
Ja, keiner hat das Gefühl, es wird einfach immer mehr Hornhaut. Und irgendwann denkst du dir so, empfinde ich noch was? Spüre ich meinen Körper da unten noch?
Ist irgendwie so. Warum bin ich 3 cm größer als vorher?
Ja. Und irgendwann denkst du so, irgendwie ist das alles so. Nee, irgendwie ist das nicht mehr geschmeidig. So, weißt du, dann hast du noch so glatt rasierte Arme und denkst dir so, boah, ist das smooth, wie ein Babypopo. Denkst du so, oh, Und dann hältst du so deinen Fuß zufällig mal in der Hand, weil du da kommst und denkst dir so, was ist das? Das ist so rau und irgendwie so eklig. Und dann denkst du dir, nee. Und ich habe das Gefühl, irgendwie schützt es dann irgendwann nicht mehr, sondern da bilden sich einfach so fette Blasen da drunter beim Laufen. Denkst du so, da wird es noch eklig, dann hast du so Klumpen irgendwie.
Diese Lauferfahrung habe ich jetzt nicht so.
Ja, bei mir ist sie auch ganz neu, deswegen musste ich jetzt zu ganz neuen Mitteln greifen, die ich vorher in meinem Leben noch nicht kannte.
Zu Hornhautentfernungssöckchen. Geil, ey. Ja. Kriegen wir das in der Story gleich? Bitte, bitte.
Ich finde meine Füße halt eklig, deswegen
fällt es mir schwer, meine Füße zu
posten. Aber ich mache vielleicht ein kleinen Review, ja.
Ja, bitte, weil wir haben hier, die Folge ist die Folge für Fußfetischisten jetzt. Die Leute, die Füße echt eklig finden. Habe ich nie verstanden. Schreibt uns,
ich verlose die gebrauchten Hornhauts.
Ja, genau. Aber bist du so jemand, der Füße eklig findet? Ich finde Füße halt scheißegal. Für mich sind Füße wie Hände. Also wir reden von dem Status frisch geduscht. Ich komme aus der Dusche und jetzt meine Hände oder meine Füße in deinem Gesicht. Wäre mir scheißegal. Es wäre mir scheißegal, tatsächlich.
Das Ding ist, ich habe so eine Keim-Thematik in meinem Kopf. Also, die ist zwar nicht rational, aber für mich gibt es eklatante Unterschiede zwischen dem, was du mit deinen Händen anfasst und mit deinen Füßen. Sobald du aus der Dusche steigst und quasi, es gibt diesen heiligen Raum des wie heißt es, dieses Tuchs, dieses Handtuchs, was du auf dem Boot liegen hast. Ja. Solange du da draufstehst, ist alles cool. Sobald du einen Schritt quasi auf die Fliese machst oder auf den Boden, ist Game over. Danach ist dein Fuß eklig.
Anyway, was du mit deinen Händen anfasst, ist ja, also so rein rational, ist ja wahrscheinlich ekliger als ein bisschen dein eigener Schweiß und Füßen und so dein eigener Mock.
Ja, ich sag, das hat nichts mit Ratio zu tun.
Aber das finde ich interessant.
In meinem Kopf ist das so, dann wird. Ich weiß nicht, Leute, Stefan kommt hier immer zu dir und sagt, hey, krieg ich eine Fußmassage, ich war gerade duscht. Ich so, ja, aber du bist von da hinten hingelaufen. Hast du irgendwie Socken an? Hast du nicht? Also bist du jetzt eklig. Tschüss.
Genau. Wie witzig.
Irgendwie Füße irgendwie nicht so, ne.
Ja, das ist ja normal, glaube ich. Und ich bin jetzt auch keiner, der Füße mega geil finde. Ich glaube, Kool Savas ist, glaube ich, Fußfetischist, witzigerweise.
Good to know.
Und Tarantino doch auch mal in seinen Filmen und so, das ist immer sehr witzig. Aber ich finde halt Füße überhaupt nicht schlimm. Und finde es immer witzig, dass Leute so, also tatsächlich gibt es ja Menschen, die finden Füße so wie ich Spinnen. Also die haben einfach Angst vor Füßen und sind halt da mega panisch. Und ich denke mir so, okay. Leute, das hängt an dir unten dran. Also der Fuß, wie kann das funktionieren? Und an sich ist es ja wirklich halt einfach eine fucking Hand. Jetzt, nicht in dem, wir reden ja nicht von dem Status, einen Tag lang in Schuhen durch die Hitze gelaufen, ne? Dann absolut, dann ist das super ekelhaft. Aber so grundsätzlich finde ich halt Füße scheißegal.
Das Ding ist, bei mir ist, in meinem Kopf ist halt auch, wenn ich jetzt wirklich nicht diesen frisch geduscht Status nehme, sondern im Tag, über den Tag verteilt. Mhm. Die Hände, die wasche ich mir halt, keine Ahnung, x-mal am Tag.
Das heißt, ich habe vor Corona einmal und jetzt 17 Mal, ja.
So. Das heißt, ich habe so mehrfach am Tag, wird dann nochmal so sauber gemacht. Bei Füßen ist es halt eben nicht so. Da duschst du halt einmal am Tag und vielleicht zweimal am Tag. Oder vielleicht wäschst du dir mal die Füße, weil du denkst, ich hatte Ballerinas an und stinke brutal. Mein Learning, das ist ja des Lebens, Ballerinas sind die schlimmsten Schuhe.
Ja? Ja, also, gibt's die überhaupt noch? Ist das nicht so ein Ding, als wir 16 waren, wo Mädels alle Ballerinas anhatten?
Ja, auf jeden Fall, da stinken die Füße brutal danach. Kannst mir nicht erzählen, dass das irgendwie ein guter Schuh ist. So. Ja, anyway. Und das heißt, weil du hast nicht diesen Cleanness-Grad, weil die Hände wäschen dir halt häufiger einfach. Und deswegen
ist das ja, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist vollkommen bei dir. Wir reden ja, ich meinte wirklich nur in dem Status der absoluten Sauberkeit. Ich bin ja nur drauf gekommen, weil ja voll viele sagen, ich finde meine Füße voll eklig oder ich finde Füße voll eklig. Und das würde ich irgendwie so grundsätzlich irgendwie nie so unterschreiben, weil ich mir immer so denke, ja, ich finde meine Füße halt okay. So.
Ich glaube, da geht auch jeder von sich selbst aus, so ein bisschen. Wenn man selbst sich eklig findet, dann findet man Füße bei anderen auch eklig. Wenn man sich selbst mit sich selbst im Reinen ist und sich denkt, ja, ich mag meine Füße. Deswegen packe ich mir auch hier so einen Stein da dran und reibe die wieder geil, weil ich mir denke, ich will mich selbst nicht eklig finden.
Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen durch eben Klettern, Yoga und so, wo du ja mega viel so barfuß eben bist und dann beim Yoga bist du ja, also manchmal sehr nah an deinen Füßen mit deinem Gesicht und dann denke ich mir so, ja, ist halt irgendwie kritisch, glaube ich, wenn man das nicht so cool findet. Also wenn man Probleme damit hat, nah an seinem Fuß zu kommen. Geh ein bisschen tiefer in die Übung. Nein, ich kann nicht, ich komme meinem Fuß zu nah.
Dann pack ihn einfach hinter den Kopf, dann siehst du nicht mehr, dann ist er weg.
Apropos Fuß hinterm Kopf, ich bin umgestiegen. Ich war ja auch immer, ne, wie du, quasi in der Massephase und habe versucht, Muskeln aufzubauen. Naja, Bullshit. Die Einleitung von mir war schlecht. Ich wollte dir ein Kompliment machen und mich da einordnen, hat nicht funktioniert. Okay. Jedenfalls, ich habe jetzt ja, ne, seit Anfang des Jahres ungefähr, bin ich ja so in diesem täglichen Yoga-Ding drin. Und habe irgendwie so gemerkt, dass ich so nicht so wirklich viele Ergebnisse erziele, so für mich. Mhm. Jetzt nicht körperlich so, jetzt nicht, dass ich.
Was heißt denn Ergebnis? Also welche Richtung
bewegen? Genau, ich meine Ergebnisse im Sinne der Übung. Das heißt, ich kann länger irgendeinen Schütz halten, ich finde eine Position angenehmer, ich werde beweglicher, indem ich tiefer komme oder keine Ahnung, schaff mir die Geschütz. Solche Sachen meine ich. Nicht Ergebnisse jetzt optisch oder so, das ist scheißegal, das, keine Ahnung, sehe ich eh nicht. Und das sieht mich auch nicht so, sonst würde ich mir die Arme rasieren. Nein, Quatsch.
Krass, die
Sonne. Geil, du hast wieder, genau, Jesus, Jevilius. Genau, so. Und jetzt habe ich habe irgendwie keine Ergebnisse so richtig gezielt, dass ich irgendwie gelenkiger wurde oder sonst irgendwas. Ja. Keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, deswegen war es okay. Mhm. Und jetzt habe ich seit, ich glaube, 2 Wochen oder so, hat die gute alte Maddie so ein 7-Tage-Workout-Programm quasi mal wieder gemacht. Jetzt ohne Yoga, sondern einfach so ein Workout-Ding. Mhm. Wo ich, das kann man finden, wie man will. Das ist so ein bisschen an Pamela angelehnt, so 30 Sekunden immer Belastung und dann ohne Pause. Was halt ganz cool ist, dass sie halt quasi keine nicht Repetition, aber keine Wiederholung. Ich weiß nicht genau, wie das englische Wort, das sie jetzt nutzt, dafür ist. Es ist nicht Repetition. Auf jeden Fall sind es alles unterschiedliche Übungen. Das heißt, du machst nicht zweimal die gleiche Übung. Das finde ich immer cool. Okay. Wenn du halt eine halbe Stunde das Training machst, hast du halt eine halbe Stunde lang unterschiedliche Übungen. Und das finde ich immer cool. So, aber grundsätzlich bin ich nicht so dieser 30-Sekunden-Workout-Typ. Und da ist halt das letzte Video ein 15-Minuten-Dehn-Mobilisations-Video. Und das habe ich jetzt jeden Tag morgens, mache ich das jetzt immer. Und das mache ich seit 2 Wochen. Und ich habe krasse Erfolge erzielt damit. Einfach in Schulterbeweglichkeit und so Sachen zum Beispiel. Da habe ich nämlich gemerkt, es gibt ja, also kennst du kennst ja noch den Elbow Freeze von früher und du kennst den Unterarmstand kennst du wahrscheinlich auch, ne? So auf beiden. So. Und früher hing ich da immer quasi mit dem Kopf quasi fast auf dem Boden, weil meine Schulter so unbeweglich war. Und jetzt seit 2 Wochen schaffe ich das, dass ich quasi aufrecht bin und mein Kopf ein bisschen Luft hat. Wo ich dann so mal gedacht habe, hey, das ist das erste visuelle Ergebnis, das ich bei mir festgestellt habe, dass ich in irgendeiner Form vom Yoga profitiert habe. Und das finde ich ganz cool, weil ich habe das Gefühl, mein herabschauender Hund und so ist immer noch mega hässlich, das ist alles immer noch scheiße.
Das ist aber, die beschissenste Übung von allen.
Ja.
Es wird einfach nie besser.
Ja. Und so, wenn dann immer diese Yoga-Tanten sagen, das ist unsere Entspannungsposition. Fick dich! Das ist das Anstrengendste, was es auf der ganzen Welt gibt. Ich schwitze wie ein Schwein in diesem scheiß Ding.
Ja.
So ungefähr.
Außer dann, du würdest jetzt die Beine rasieren, dann würdest du ein bisschen weniger schwitzen, aber das ist ein anderes Thema.
Möglich. Ja, möglich. Ja, das war mein kleiner Erfolg, weil du immer von der Fitnessmodel-Karriere erzählst und so. Deswegen dachte ich, ich kann auch mal was erzählen.
Ich hatte letztens, geht in die ähnliche Richtung, kann dir vielleicht helfen, deswegen berichte ich mal davon. Ich habe immer, eigentlich müsste ich jetzt schon in meiner Dehn-Session sein. Ich mache in der Regel so von 8 bis 9 mache ich Stretching. So.
Eine Stunde? Oder ja, in diesem Zeitfenster?
Krass. Ja, in dem Zeitfenster und manchmal ist es so, da läuft der Fernseher und dann gehe ich halt in so bestimmte Dehn-Position und halt einfach 5 Minuten eine Position. Und ich habe dazu eine Sache gelernt, natürlich durch ein YouTube-Video meines Vertrauens, die beim Kopf Klick gemacht hat und was für mich alles geändert hat. Und zwar, wenn du dir vorstellst, warum
das,
macht der
Körper. So hieß das Video auch.
Nee, aber.
Es hat in meinem Kopf Klick gemacht und alles hat sich verändert.
Nee, aber er meinte, also der Typ hat so erklärt, das ist so super flexibel, meinte, ja, du musst das und das so und so machen. Und er meinte, und stell dir mal eine Sache vor, warum ist dein Körper überhaupt so versteift? Und ich so, keine Ahnung,
den ganzen Tag rumsitze.
Dann guck ich dieses Video. Er meinte, der will dich ja vor manchen Dingen einfach beschützen. Beispielsweise, wenn du jetzt nicht so eine gewisse. Stell dir mal vor. So. Oberschenkel, Unterschenkel. So, da ist ein Gelenk dazwischen. So, stell dir mal so ein Bein vor.
Ja.
So. Und das wäre jetzt nicht auf Spannung. Dann wird das ja wegknicken. Stell dich also vor. Euer Körper ist eben, hat halt eben nicht diese Spannung irgendwo fest und ihr wollt euch irgendwie noch wegbeugen, also ihr wollt quasi bewusst wegknicken, um euch zu dehnen oder irgendwie eine bestimmte Übung zu machen. Und der Körper denkt sich erstmal so, warte, ich halte dich mal lieber in Form, sonst passiert mit dir was Komisches, am Ende fällst du um und dann ist dein Kopf kaputt und dann stirbst du. Also sag mir so, der Körper versucht dich quasi vor bestimmten Bewegungen einfach erstmal zu schützen. Das heißt, wenn du dir da einredest, und das war so der Aha-Moment, wenn du dir einredest beim Dehnen, ey, warte mal, Körper, ich hab das im Griff. Du kannst mir ruhig ein bisschen mehr Raum geben. So, dann ist das so ein bisschen erstmal, dann soll dir das dabei quasi helfen, dass du denkst, okay, warte mal, mein Körper versucht mich zu schützen und ich versuche jetzt durch bestimmte ruhige Atmung zu signalisieren, hey, guck mal, diese Bewegung, die kriege ich auch ohne deine angespannte Art und Weise hin. Vertrau mir mal.
Dieser Yin-Yoga-Style quasi, ne? Genau, ich atme mich in die Positionen rein und so.
Genau, und einfach in deinem Kopf dieses Battle zwischen, hey, ich weiß, du meinst es nur gut, aber lass mich noch ein paar Zentimeter. Ich komme fast an den Boden ran mit meinen, ne?
Und das also war das so Gegenteil von diesem, ah, es tut so weh, ah, ich muss immer weiter, und so, ne? Dieses, was ja oft beim Dehnen bei Leuten ist.
Eben, genau, einfach weg von diesem, ah, das muss weh, sondern hey, warte mal. Buddy, trust me, I got this. So, und dann, ne? Und das hat bei mir echt irgendwie dazu geführt, dass ich bei manchen Übungen einfach nur dadurch, dass ich das anders betrachte, relativ fix dann auch Ergebnisse hatte.
Cool.
Natürlich hat das auch damit zu tun, dass ich das regelmäßig mache, bla bla bla.
Aber ja, irgendwie hat das klar. Kopf, und eine dieses, Stunde ist auch echt lang.
Aber dieser Perspektivenwechsel alleine war so, ja, das stimmt. Wir machen das gemeinsam. Mein Körper, der eigentlich nicht kann, aber dem ich das jetzt beibringe, dem ich das auch ein bisschen einrede, und das hilft mir dabei auch so ein paar Minuten länger vielleicht auch eine Übung zu halten, weil du dann so quasi in so einem Art Gesprächszustand mit dir selbst bist, dass du sagst, okay, warte, ich weiß, ich weiß, es ist ungewohnt, ich weiß, du denkst, ich bringe mich jetzt gerade um. Nee, komm, lass mal. Gib mir ein bisschen Luft.
Hast du schon mal Yin-Yoga gemacht? Also ein explizites Yin-Yoga-Video oder so? Ja, mach das mal, weil das ist exakt das. Das ist nämlich witzig, weil genau das ist im Prinzip das. Du machst halt eine Stunde lang Yoga-Übungen, die quasi darauf ausgelegt sind, dass du lange in Positionen verharrst und auch in den Positionen dir quasi eine entspannte Haltung suchst. Also nach dem Motto, nicht dieses, ich push die ganze Zeit da so hart rein, sondern, naja, du legst dich da rein und dann legst du deinen Kopf ab, dann merkst du, okay, ich kann vielleicht einen Block tiefer nehmen, weil ich jetzt schon ein bisschen weicher geworden bin. Dann lege ich meinen Kopf wieder ab und dann, man chillt sich quasi in Ideenübungen rein, so. Und dadurch erzeugst du langsam diese Flexibilität und so weiter und nicht dieses, okay, wir wippen jetzt mit den Beinen, damit wir möglichst schnell da irgendwie reinkommen und der Körper warm wird und so, was man vielleicht vom Sport machen kann. Aber so wirklich Yoga oder irgendwelche, oder Dehnen, das auf quasi Entspannung und auf Dehnung ausgelegt ist, also auf Beweglichkeitssteigerung, Maximierung oder so. Das ist total cool. Also kannst du mal gucken, von Boho oder von Maddie gibt es gute Yin-Videos. Die gehen auch immer so 45 Minuten oder so. Das heißt, es würde in deinen Slot reinpassen.
Perfekt. Ich muss zugeben, ich bin eher ein Fan davon, wenn ich einfach so Übungen mache und dabei irgendwas tue. Sei es irgendwie Netflix gucken oder ein bisschen, weiß ich, ein Hörbuch hören, keine Ahnung. Irgendwas, wo ich eigentlich, wo das eher so ein sekundäres Ding ist, wo ich eigentlich primär irgendwas schaue. Weil mir fällt es voll schwer, auch also jemandem beim Sport zuzugucken und mitzumachen. Weil da kommt, das ist doch so eine Verpflichtung. Da habe ich das Gefühl, so, ich muss das jetzt so machen, wie die Person das jetzt vormacht. Und das ist mir irgendwie, ich hab keinen Bock drauf. Das ist wie wenn ich laufen würde und jemand läuft vor und ich muss dieser Person hinterherlaufen. Ich mir denke, ich will aber gar nicht hinterherlaufen, ich will es so machen, wie ich gerade Bock habe. Ne?
Ja, das habe ich, die gleichen Gefühle habe ich auch bei so Sportvideos, deswegen mag ich auch diese ganzen Fitnessvideos nicht so gerne. Aber ich finde, bei so Entspannungsyoga geht das voll, weil da ist ja keiner, da ist nicht dieses Pushen, dieses komische künstliche, dieses, ah, du musst und so, dann ist eigentlich eher das Gegenteil, immer dieses, ah, du kannst. Und wenn es nicht geht, dann geh in die andere Übung. Dann mach das. Und du machst das. Und das ist dann Entspannung. Und das ist dann so, alles gut vorm Schlafen gehen. Aber ja, kann ich auch verstehen, wenn man einfach selber das machen will. Total.
Ja, ja, für mich war einfach so, auch so ein Aha-Moment zu merken, dadurch, dass, es war mir vorher nie klar, ist aber so offensichtlich, dadurch, dass du quasi, wenn du irgendwelche Fehlstellungen hast, so durch weiß ich, durch irgendwelche Verkrampfungen oder durch irgendwie Unbeweglichkeiten. Dann zieht sich das ja durch die komplette Bewegung. Das war für mich so auch so beim Laufen so eine Erkenntnis nach dem Motto, ja kacke, wenn mein Unterrücken so ein bisschen ungleichmäßig trainiert ist und ich deswegen so eine leichte Schieflage habe und dadurch meine Hüfte irgendwie ein bisschen schief ist und ich dadurch irgendwie mit anderen Bein anders auftrete als mit dem anderen und dadurch mein Knie ein bisschen mehr belastet wird als das andere Knie, oh fuck, dann habe ich quasi eine einseitige oder eine
Disbalance.
Was das denn ausmacht, das ist so krass, wie das also im Alltag null Unterschied macht, aber wenn du mal, weiß ich nicht, wie ich das letzten Monat gemacht habe, so, weiß ich, 200 Kilometer läufst im Monat, da denkst du auf einmal so, fuck, ich muss das irgendwie fixen, das nervt mich. Und irgendwie bereue ich es, dass ich nicht so, also ich finde, es ist so wichtig, dann quasi auch im jungen Alter, also wenn man so als Kind noch ist, quasi so eine richtig stabile, fundamentale, körperliche Basis aufzubauen, der merkt, okay, ich habe keine Disbalance im besten Fall, habe irgendwelche, irgendwie alle Muskelgruppen schon mal so ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen trainiert, dass ich, und habe eine gewisse Flexibilität vielleicht auch, dass ich quasi in meinem Lebenszyklus bis ins hohe Alter einfach nicht irgendwie, weiß ich, irgendwas kaputt mir mache, weil ich halt irgendwie einseitig belaste oder irgendwie.
Deswegen finde ich die Turner immer so geil. Aber ich glaube, du musst halt Turner sein und dann relativ früh die Reißleine ziehen. So im Turnen sein bis 10 oder so, bis du 10 Jahre alt bist. Und auch nie Leistungsturner, sondern einfach im so Turnen. Und dann so kurz bevor es so auf Wettkämpfe geht und so. Und dann das so, weil ich habe in meinem Q1-Kurs auch eine Schülerin. Und die ist auch Turnerin und so eine, also so, ne, und auch krass leidenschaftlich und so. Und mit der habe ich mich auch mal unterhalten. Und da merkt man einfach, wie die, also im positiven Sinne, also die findet das ja cool, getriezt werden und wie dann so es voll auf Leistung geht und die werden in die Übung reingedrückt und geschoben und das ist alles egal. Und bei meinem lächerlichen Laurenz, kennst du ja auch, so, ne, der hat auch den Rücken so am Arsch von damals, weil die halt einfach da null, zero fucks given, würde der Amerikaner sagen. Und deswegen, ich glaube, man muss dann damit aufhören, bevor es in dieses Ungesunde geht, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, total gut, so eine körperliche Grundausbildung früher schon mal bekommen zu haben, weil das war bei uns, war das ein bisschen Skaten und weiß ich nicht, also irgendwie alle Sportarten mal so ein bisschen. Und beim Breakdance hätten wir es quasi selbst beibringen müssen, da waren wir zu undiszipliniert für, aber ich glaube, es hat auch schon viel Grundlage gelegt, die Zeit, weil man dann doch irgendwie alle verrücktesten Sachen mal irgendwie gemacht hat und wir ja immer noch ein bisschen die Sorge hatten, dass das irgendwann sich zurückzahlt und wir ganz kaputt sind, aber vielleicht ist es auch anders und wir haben irgendwie Glück gehabt, dass wir eben uns nicht kaputt gemacht haben, sondern irgendwie ganz gute Sachen aufgebaut haben, so eine Grundlage, die jetzt ganz gut funktioniert. So. Ja. Ich merke es jetzt ja bei den Handstand-Sachen noch so, das ist halt von damals noch da, nicht, weil ich jetzt irgendwie immer noch krasser, weiß ich nicht was, Sportler bin oder so.
Ja. Ja, aber irgendwie denke ich mir bei voll vielen Dingen so, okay, du hättest einfach dann früher viel mehr dich fokussieren können auf bestimmte Dehnübungen, dann wärst du heute auf einem ganz anderen Level. Dann denke ich so, scheiße, ich muss das jetzt aufholen. Und dann denke ich, okay, dann musst du halt jetzt jeden Abend konsequent einfach durchziehen, bis du wieder an einem Level bist, wo andere quasi schon als Kind waren. Und ja, aber mir ist das insofern wichtig, dass ich mir denke, okay, ich habe halt noch ein paar Jahre und ich will halt noch 20, 30, 40, 50 Jahre Sport machen können. Und das wäre einfach viel zu läppisch, wenn ich jetzt das nicht eben fixe mit der Fehlstellung oder mit bestimmten Beweglichkeiten, dann wird mich das wird sich das Leben lang irgendwie wird sich das ja einholen und immer wieder irgendwie triezen. Daher.
Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass man zwei Sachen nicht verwechselt. Einmal Dehnen und Beweglichkeit, also die Dehnbeweglichkeit und Mobilisation. Und ich, also was ich jetzt quasi den morgens mache, ist eher in Richtung Mobilisation. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eher Richtung Dehnen. Und ich weiß halt, dass so für mich habe ich dieses Dehnpensum erfülle ich halt durchs Yoga in der Regel und so weiter und so fort. Und was ich halt gemerkt habe, was mir halt voll fehlt, ist so Mobi, das Typische. Also, ne, einfach viel so Gelenke kreisen, mal, dass die ganzen Bewegungen gemacht werden von allen Körperteilen, dass die halt die Bewegung, die sie können, eben auch machen. Und nicht nur, ich sitze am Schreibtisch und die Maus kann, die Hand kann nur noch diese Bewegung machen irgendwie. Und diese kennt sie nicht mehr, so eine Kreisbewegung oder sonst irgendwas. Dass halt Gelenke wieder diese Bewegung machen dürfen, die sie können und nicht immer alles Schonhaltung und oh, pass aber auf, dass du dich so bückst und keine Ahnung was. Ja, alles schön und gut, aber der Körper darf auch mal über 90 Grad in die Knie gehen, wenn du halt ohne Gewichte auf den Schultern oder keine Ahnung was und vorsichtig. Und das fand ich für mich nochmal, habe ich jetzt gemerkt, dass das halt mir voll gefehlt hat. Also beides natürlich fehlt mir, aber dass mir diese Mobilisation gerade zumindest ein bisschen mehr Spaß nochmal zusätzlich macht, weil ich gemerkt habe, okay, das ändert schon viel, einfach Dinge mal wieder zu lockern und in die Bewegung zu kommen. Und jetzt für langfristige Ergebnisse muss man natürlich dann Übungen, Dehnen lange halten und gucken, dass man tiefer kommt und so weiter und so fort. Aber ja, das kommt irgendwann nebenbei hoffentlich so vielleicht.
Du hast ja gesagt, durch Yoga hast du ja schon viel gecovert an der Stelle.
Ja. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob wir, wenn wir irgendwann Folge 200 aufnehmen, ob wir dann sagen, boah, Schmerzen überall, oder ob du dann deinen Instagram-Fitness-Model-Kanal hast und dann sowieso Wilma nicht mehr existiert.
Ich glaube, ich mach's beides. Ja, Wilma kann ja weiter existieren.
Willi wieder Gains?
Das ist jetzt ein bisschen beschissen, ne? Weil eine meiner größten Sorgen im Leben war immer,
dass jemand deine Domain klaut.
Ist es symmetrisch oder ist es asymmetrisch?
Was?
Ich glaube, es ist symmetrisch.
Aber
ich
bin noch nicht so weit.
Hä?
Was? Was ist symmetrisch
oder asymmetrisch? Das, was weder du noch ich, was wir jemals hatten.
Brüste?
Nein.
Ach so, du meinst los musculos de los bauchos.
Exacto, ja.
Ach so, so, ja. Das werd ich nie rausfinden.
Wieso, kannst du?
Ja, aber will ich ja nicht.
Also, kauf mal einen Trainingsplan, dann findest du es
raus. Ja, es ist mir egal, tatsächlich. Also es gab die Zeit damals.
Ich will es wissen, jetzt ehrlich gesagt. Ich muss es wissen.
Ich wollte es mit 15 wissen, aber
ich will es heute wissen.
Nee.
Ich sag's dir, Alter.
Was sagst du mir?
Es gibt Dinge, die musst du im Leben einfach ausprobiert haben. Du wirst wissen, ob es symmetrisch ist, du musst wissen, wie es sich anfühlt, keine Arme zu haben. Und jeder sollte mal an die Hornhautsocken tragen für eine halbe Stunde.
Also alles, was Willi so tut, sollte man mindestens einmal gemacht haben.
Oder man hört einfach den Podcast und weiß es im Nachhinein, spart sich die Eskapaden.
Ja, ich fänd's crazy. Es ist witzigerweise gerade so in dieser Twitch-Bubble, die ich ganz gerne ein bisschen verfolge, ist gerade so Sixpack-Challenge und so bei diesen ganzen Gaming-Nerds und so ist gerade so ein bisschen das Thema. Und da geht es nämlich gerade auch so ein bisschen darum, ist quasi einer, der relativ dünn ist und einer, der relativ, also das heißt nicht relativ dick ist, aber sag ich mal, ist so groß wie wir und wiegt halt 84, also so 15 Kilo mehr als wir oder so. Und der andere ist relativ dünn. Und jetzt haben die, glaube ich, sich bis September Zeit gegeben und wollen gucken, wer bis dahin mehr Sixpack hat, ne, der jetzt quasi abnimmt, aber eine ganz gute Muskelgrundlage hat, oder der quasi keine Muskeln hat und erstmal die Muskeln aufbauen kann und so. Und da geht's gerade ganz viel darum, ne, Ernährung und keine Ahnung und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, Ernährung ist the key und nicht der Sport in der Regel. Also, der ist natürlich auch wichtig, aber es ist die Ernährung. Und da kenne ich mich gut genug für, dass ich weiß, that's not my game.
Ja, das ist schon. Das Geile ist halt, das hatte ich vorher noch nie so wirklich. Also, wenn du nur die Kombo nimmst, ich gehe pumpen plus Ernährung, dann fühlt sich jeder Tag an wie ein Verzicht. Also, bei mir war es oft so, ja, okay, ich muss irgendwie clean essen und dann, ja, nee, Pizza, blöde Kalorien, lieber ein Eiweißshake und eine Banane hinterher, keine Ahnung. Und dadurch, dass ich diese viele Ausdauerkomponenten jetzt aktuell drin habe, denke ich mir, wow, ich gehe eine Stunde laufen und habe einfach eine Pizza frei.
Aber es verbrennt das Fitnessstudio nicht viel mehr als das Laufen? Mm-mm. Ich dachte immer so hart, steht das nicht immer in diesen Instagram-Weisheiten, wenn man da so durchscrollt, so, dass man so heavy liften und so, das muss doch auch Kalorien verbrauchen, wie Sau, oder nicht?
Aber nicht so viel wie Laufen.
Okay.
Also, wenn ich diesen ganzen Tracking-Dinger glauben kann, dann habe ich vielleicht keiner zwischen 400 und 600 Kalorien bei einer Stunde Gym verbraucht. So. Dadurch, dass du halt die ganzen Pausen dazwischen hast, okay, ne, und ich mache jetzt nicht dieses Hardcore-Heavy-Lifting, so mit, keine Ahnung, bis zum Brechen. Und wenn ich dann aber nur laufen gehe, dann habe ich halt konstant halt einen höheren Puls. Vielleicht liegt das auch daran, dass irgendwie der Körper dauerhaft irgendwie.
Keine Ahnung.
I don't know. Aber da bin ich auf jeden Fall bei so 800, 900 Kalorien.
Okay. Also kleine, wir haben heute die Beichtenfolge, ne?
Ja, raus.
Also das kann ich jetzt nicht in den Podcast zeigen, aber ich schicke dir nachher mal ein Bild oder zeig dir das gleich nach der Aufnahme. Ich hatte, glaube ich, so mit, keine Ahnung, 20 damals, vor 8 fucking Jahren, so eine Phase, da habe ich so so krass trainiert, so, da habe ich meine Fitnessmodel-Phase so einen Monat lang gefühlt und habe jeden Morgen so vorm Spiegel so ein Bild gemacht.
Echt? Und wie lange hast du das gemacht?
Ich glaube tatsächlich einen Monat oder so. Und zeige ich dir gleich mal ein Bild von.
Schickst du bei Instagram vorher, nachher?
Auf gar keinen Fall. Es ist einfach viel zu unangenehm. Das kann ich nur dir zeigen. Ich glaube, die kennt Chiara auch nicht, zum Glück, die Bilder.
Zeig es uns mal Chiara, wenn sie dann nicht irgendwie Schluss macht, dann kannst du auch schicken.
Und da, das ist gar nicht so verkehrt, meine Erfolge da. Das wirst du dann sehen. Aber da habe ich mir dann, also vielleicht ist das so der Moment, wo ich dann auch so dachte, ist es nicht eigentlich scheißegal? Also ja, ich weiß auch nicht, du merkst gerade, ich weiß auch gar nicht warum. Aber irgendwie habe ich mich von dir gefühlt in so eine noch antimäßigere Haltung drängen lassen, obwohl du es gar nicht gemacht hast aktiv. Aber ich denke mir die ganze Zeit nur so, boah, wie egal mir mittlerweile so, also wie soll ich sagen, nicht so äußerliche Sachen sind, aber irgendwie auch irgendwie schon. Also ich merke das ja schon bei so Klamottenkram, dass ich mir jetzt immer so denke, geil, ich will nur noch so Merchandise-Kram kaufen, ich will nur noch irgendwie Flowstickers-Kram haben und keine Ahnung was, ist mir egal, ob, ne, und so, das war mir halt schon immer irgendwie einigermaßen egal. Aber auch so dieses, wie soll ich sagen, Körperformmäßige, weil ich mir so den Kopf habe, so, ja, wen willst, also es ist ja vollkommen in Ordnung so und ich mache meinen Sport und es ist ja nicht so, als würde ich jetzt irgendwie gesundheitlich oder keine Ahnung, besonders in irgendein Extrem fallen, entweder extrem dünn oder extrem dick oder sonst irgendwas. Und solange es alles so bleibt, denke ich mir so, ja, ist alles cool. Aber ich habe irgendwie nicht mehr so diesen Antrieb wie früher mal. Ja, ich will irgendwie Brustnacken trainieren oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Das, irgendwie habe ich das nicht. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber
ja, bei mir kickt langsam wieder dieser kompetitive Aspekt irgendwie. Das ist aber durchs Laufen gekommen, weniger durch irgendwie Gym. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich Menschen beim Laufen begegne, dann bin ich nicht der Art von Typ, der dann denkt, hey, cool, du läufst auch. Klasse, sondern ich denke mir so.
Jetzt, liebe Zuhörer, hören Sie den Willi, wie er wirklich ist. Sehr sympathisch, nämlich.
So, ich laufe, denke mir so, halt's mal, ich bin schneller. So, dann sehe ich Leute vor mir laufen, denke mir so, na, nicht mit mir. Letztens, ich bin ausgerastet. Das war perfekt. Ich hatte so einen Tag, wo ich so Sprints gemacht habe und dann halt immer so ein bisschen
gegangen der Wald bin. Schon. Sprints.
Genau. Und ich habe mir den Lauf so eingeteilt, dass die erste Hälfte halt diesen Sprintmodus hatte und dann die zweite Hälfte bin ich so entspannt gejoggt, um ein bisschen Kilometer zu machen. Und ich war am Rhein und es war relativ leer und es war früh morgens und auf einmal kam so eine Truppe Rentner mit ihren Fahrrädern. Und so die Hälfte hat mich überholt und ich so, ja, aber Sprint ist jetzt dran. Und ich so, ha! Und dann bin ich voll abgegangen. Das war relativ frisch am Anfang noch. Und ich bin losgesprintet und die alten Leute, was gibt man dem ab? Und dann habe ich erstmal gesagt, scheiße, die dürfen mich nicht überholen. Und dann habe ich so lange, irgendwann konnte ich nicht mehr, dann habe ich mich überholt. Und das war so, in meinem Kopf war es ein Rennen. Die gegen mich.
Ja, ja, ja.
Und die dachten sich so, wir fahren ganz entspannt am Rhein. Was ist das für ein Psycho neben uns? Aber das kickt bei mir gerade. Es geht sogar so weit, ich habe letztens geguckt, wann der Halbmarathon hier in Köln ist und dachte mir so, okay, melde ich mich an?
Alter. Dann dachte
ich mir, fuck, wenn ich mich anmelde, will ich gewinnen. Ich will auf Platz 1. Was?
Ah, geil!
Und jetzt zögere ich das so, also jetzt mache ich ja auch diese Tempoläufe immer mehr und gucke halt, dass ich, wenn ich mitmache, auf jeden Fall unter die Top 100 komme, weil alles andere will ich nicht. Das kann ich
nicht. Ey, Bro, wir können gucken. Vielleicht, ich kann mich einfach mit dir anmelden und dann, ich steige einfach irgendwann aus. Also, wenn ich nicht mehr kann, höre ich einfach auf. Und dann hast du ein bisschen Support. Oder zieht er sich eher runter? Willst du lieber so?
Ich, keine Ahnung, jeder ist mein Feind. Du bist dann auch mein Feind.
Vielleicht gehe ich dann einfach auch an die Streckenrand und gehst zu verschiedenen Posten und dann feuere ich dich an.
Das Ding ist, meine Hoffnung ist, dass das Ding nicht voll wird. Also die Slots sind ja irgendwann mal durch. Mhm. Und ich warte jetzt noch ein paar Wochen, wenn ich es hinkriege, dass ich echt in so eine Zeit laufe, dass ich sage, okay, ich komme unter die Top 100, dann will ich mich anmelden, ansonsten nicht.
Alter, krass. Ja, nicht schlecht, finde ich witzig.
Aber das ist schon brutal. Also ich bin schon echt nur ein ganzes Stück davon entfernt.
Ja, das glaube ich, weil wir müssen ehrlich sein. Seit wann machst du es jetzt? 2 Monaten oder so? Ja. Und deswegen, klar, also, aber geil.
Cooles aber Ziel. Daher kommt halt so dieses ganze, okay, ich will es jetzt durchziehen. Und deswegen dehne ich auch und denke mir so, komm, scheiß drauf, du stehst halt um 5 Uhr morgens auf, mach dein fucking Ding. Ich denke, warte, es geht hier gerade darum, dass ich die anderen alle abziehe. Warum ich das will, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es ein Mix aus Quarterlife-Crisis und Komplexen, die mich treiben.
Das ist ja sowieso immer, aber was ist neu?
Nichts.
Nee, ich versuche ja mal rauszufinden, weil wir uns ja eigentlich ziemlich ähnlich sind in 4 Punkten, was da so der Unterschied ist. Vielleicht ist das so ein bisschen, dass ich das quasi schon so mehr hatte durch diese Leichtathletikzeit und so, dass ich da dieses Kompetitive so voll hatte und voll hassen gelernt habe und so für mich beschlossen habe, das ist einfach nicht meine Welt. Und dadurch, dass du ja so diesen Wettkampfsport jetzt nicht so extrem hattest, vielleicht ein bisschen Fußballspiele mal so, aber das ist ja ein bisschen was anderes. Ja, vielleicht hat man dann irgendwann, oder wenn man da Bock drauf hat, hat man irgendwann so dieses Gefühl so, ich will mal das mal so ein bisschen spüren. Und das ist ja auch geil. Das finden ja voll viele Leute, finden das ja mega, dieses Wettkampfgefühl und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich total cool, wenn du dir so ein Ziel gesetzt hast, fände ich nice.
Ja, mal kicken, ne?
Ja, mega.
Ansonsten halt nächstes Jahr dann, aber dann gewinne ich safe nächstes Jahr. Ja, ich muss auf jeden Fall, das ist so krass, ich muss dann, ich glaube, wenn du gewinnen willst, musst du 3 Minuten pro Kilometer Zeit haben.
Ist da nicht einfach ein mega krasser Kenianer, der das eh alles wegzieht? So? Also sind das, ist es nicht auch bei so Köln-Marathon ist das auch so, dass dann irgendwelche Leute mitmachen, die nicht da ihre Olympia-Quali laufen, aber da sind doch richtig, richtig krank gute Leute dabei. Okay. Ja. Und dann nächstes Jahr du. Auf dem Treppchen.
Ey, geil. Warum nicht? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dafür ein Jahr Training reicht. Aber warum eigentlich nicht? Also, wie lange soll sowas dauern, bis man so krass ist? Warum soll das länger als ein Jahr dauern? Müsste nicht, was dagegen spricht.
Ich auch nicht.
Wir müssen nächstes Mal fragen, ob Neil deGrasse Tyson Dingsbums uns erklärt, ob das physikalisch irgendwie nicht geht.
Was ist es nochmal?
Dieser geile Astrophysiker, der dir auf Netflix die Planeten erklärt.
Ah, ja.
Und der kann uns erklären, ob das physikalisch unmöglich ist, in dem Jahr schneller zu werden als der Rest. Ich denke mir, es geht.
Mhm. Ich glaube schon, dass es gut. Geht. Ja, ich auch. Nee, auf keinen Fall. Aber
warum nicht? Also,
Ja, weil es einfach ein Aspekt ist der Trainingsintensität, also der Trainingslänge
ist. Also, es ist ist es nicht so, dass du quasi. Also. Dein Körper kannst du bestimmt auf so ein Level bringen. Die Frage ist nur, brauchst du dafür mehrere Jahre, bis du da
bist? Ja, genau. Und das glaube ich halt, dass du mehrere Jahre brauchst, weil sonst könnte man ja bei jedem sagen, hey, du kannst ein Jahr trainieren hart, kündige alles und in einem Jahr läufst du Olympia-Quali. Und ich glaube nicht, dass es einfach nicht genug Leute gibt, die diese Dedication haben, sondern ich glaube, dass es einfach länger braucht als das. Und leider sind wir mittlerweile auch schon nicht mehr in dem Alter, wo es quasi optimal ist. Das heißt, sage ich mal, mit 20 wäre es noch mal leichter als in unserem Greisenalter. Aber ich will dich überhaupt nicht demotivieren. Ich glaube an dich. Wenn du sagst, du wirst Erster, ich unterstütze dich. Kommst du zu unserem Leichtathletiktraining mittwochs abends? Du bist herzlich eingeladen.
Ich habe kein Auto. Ich lauf da
richtig. Ich nehme dich mit. Ich muss da zufällig auch hin.
Ich weiß nicht. Irgendwie, ich bin ein bisschen verunsichert. Ich glaube, ich nehme was auf die zu leichte Kappe.
Ja, klar tust du das. Aber das ist ja auch okay.
Aber ja, mal gucken. Also warte mal. Ich glaube, das ist der 6. Oktober, der 4. Oktober. Mhm. Das heißt, was haben wir denn jetzt? Ja.
Juni.
Keine Ahnung. Ein paar Monate habe ich noch Zeit. Momentan laufe ich eine 5er-Zeit. So, das kriege ich hin. Ich müsste auf 4,30 oder 4 runter, dann wäre ich schon mal ganz gut
nicht dabei. Erster. Ach so,
nee, das ist auf 3 müsste ich runter, um Erster zu werden.
Und das ist halt tödlich.
Ja. Ja, das ist halt Sprintgeschwindigkeit, ne?
Ich wollte jetzt sagen, Bro, dann sprintest du 20 Kilometer, das die Zeit, die ich auf 100 laufe, fast. Also, ich will dir das nicht absprechen.
Das Ding aber ist halt, was mich gerade noch so treibt, ist, du kennst das ja, am Anfang machst du halt riesen Fortschritte, ja, weil du erstmal von deinem Fettsack so verarscht kommst und dann ist so jeder Lauf bringt dich 200% weiter.
Total.
So, und dann ist es ja irgendwann mal so marginal und dann ganz Sekunde für Sekunde. Und noch bin ich in diesem Fly High, boah, ich werde jedes Mal viel schneller. Aber denk mir, warum eigentlich nicht?
Wie soll ich hinkriegen? Und vor allem mal gucken, wie lange das eben anhält, diese guten Verbesserungen. Weil bei manchen Leuten wird das relativ früh stoppen und manche Leute haben vielleicht ein Talent dafür und bei denen, die können es relativ gut pushen, in diesem guten Erfolgsmodus zu sein. Ne? Denk ans Klettern. Wie lange hingen wir damals so zwischen der zwischen zwei Schwierigkeiten? Und dann denkt man sich irgendwann so, boah, es ist einfach scheiße. Und dann machst du irgendwann einen Klick und denkst so, ah, okay, jetzt funktioniert es irgendwie.
Ja. Ich muss einfach mein Lungenvolumen einfach.
Wenn du mit Blutdoping und so anfängst, sag Bescheid. Ich habe da so eine Biostunde noch zu gehalten, also die ich im
kann
ich
dir erklären, wie. Kennst du diese Masken, die du aufsetzt? Diese
dein. Sieht aus wie Bane. Ich habe mal gelesen, das ist Bullshit. Aber ich bin jetzt nicht da mega drin, aber ich glaube, das ist Bullshit.
Alexa, bestell und abbrechen.
Ja, aber.
Also, Alexa, stopp!
Also, ich erlebe dich öfter motiviert. Aber ich glaube, du warst lange nicht mehr, wie soll ich sagen, du hast lange, glaube ich, kein Ziel mehr, weil sonst waren es immer so Fitnessstudio-Goals und dann ist es so ein bisschen vage, dann weiß man, ich will krass aussehen oder keine Ahnung was, das ist irgendwie so unmessbar und so und ich glaube, dass das dir total gut tut oder das motivierend zumindest gerade ist. Ja. Genau, dass man ja gerade weiß, okay, ich kann meinen Erfolg quantifizieren. Ist vielleicht nicht so gesund, aber wenn
klar,
das
dir hilft,
ist doch gut. Ja, mega, ist doch gut.
Nicht?
Ja, doch. Solange du dich nicht als Mensch irgendwann abwertest, nur weil du dann vielleicht nicht mehr die Zeiten läufst.
Klar, Alter.
Ja, ich weiß. Deswegen mache ich mir doch Sorgen. Weißt du, wen ich abgewertet habe? Oder wirst du was zu dem Sport sagen?
Nee, sag mal, wen wertest du ab?
Ich wollte vielleicht last story. Ich habe ja jetzt übers Wochenende meinen Hardcore-Korrekturmarathon gehabt, ne? Oh Gott, ich bin echt ein bisschen verzweifelt über den Klausuren. Also, sie sind. Wie soll ich sagen? Also die Begebenheiten waren ja quasi, das war ein Kurs, den ich so übernommen habe von einem anderen Lehrer und die waren dann vielleicht mein Klausurformat, sind nicht so das Abiturklausurformat gewöhnt. Ich hatte mit denen, ne, und es war Corona-Zeit, und habe mit denen quasi so 2 Wochen, glaube ich, oder so, 3 vielleicht, so hart eine Theorie durchgeballert. Hurlmann, so ein Soziologe, der so ein bisschen metatheoretischen Ansatz fährt und so ein bisschen sagt, was im Jugendalter so passiert, was für Aufgaben man hat, die man bewältigen muss, um halt irgendwie erwachsen zu werden, bla bla bla. Nicht so interessant.
Oh, das also, kenne ich doch von Ingrid. Die hat das auch in der LK.
Ja, das ist einer meiner least favorite Theoretiker. Und dann habe ich ja relativ lange auch an der Klausur gebaut. Also ich habe halt mich am Abitur orientiert. Ich habe so einen Abiturtext genommen und dann die Aufgaben einfach angepasst an den Kurs so ein bisschen und den Erwartungshorizont angepasst. Und das Spannende war ja, ich wusste nicht so genau, wie die so, was die so können und die wussten nicht so genau, was ich für Klausuren stelle. Deswegen habe ich es mit denen so mega detailliert gemacht. So, ne? Ich habe denen meine Präsentation reingepackt. So. Ich habe denen die wussten exakt, welche Aufgaben dran kommen, weil in Peter sind es ja immer die gleichen Aufgaben. Fasse den Text zusammen, analysiere ihn mit Hilfe von Hurlmann und ziehe pädagogische Konsequenzen auf Grundlage von Hurlmann. Exakt diese 3 Aufgaben habe ich denen quasi auch schon vorher gegeben, wo die erstmal so dachten, hä? Aber ja, es ändert halt nichts. Es ist nicht irgendwie ein unfairer Vorteil und irgendwie sonst irgendwas, weil es ist immer das Gleiche. Und hab denen dazu geschrieben, hier müsst ihr ein Fazit ziehen, hier müsst ihr Kriterien aufstellen und so weiter, ne, quasi. Und dann eine Probeklausur mit denen habe ich gemacht und einen Erwartungshorizont gegeben von einer Abiturklausur, dass die quasi wissen, wie so ein Erwartungshorizont aussieht, ne, was wir früher da bei Wüste gemacht haben und was uns voll geholfen hat. Und vielleicht habe ich das Ganze überschätzt oder mich überschätzt oder, also das Problem ist, ich beziehe es ein bisschen auf mich, weil ich glaube, die Schüler können da nicht so viel für, weil man darf ja nicht
vergessen. Mir fehlt ja die Routine komplett dann, ne, an der Stelle,
bei dir ist erstens nicht das. Ja. Erstens das. Und man darf nicht vergessen, für die ist halt Pedder nicht das einzige Fach in diesen 3 Wochen gewesen, ne? Natürlich für mich nicht. Ja schon. Ne, ich habe mich halt die ganze Zeit darauf vorbereitet, damit beschäftigt und die ja nicht. Das darf man immer nicht vergessen. Das tun, glaube ich, viele Lehrer. Und dann denkt man, das Einzige, was die Schüler machen, ist das eigene Fach. Und das waren so die Grundbegebenheiten. Und die Schüler waren, glaube ich, so einigermaßen, haben die sich ganz sicher gefühlt, so ganz gut vorbereitet, so inhaltlich zumindest. Also haben die mir zumindest gespiegelt. Keine Ahnung, ob die das aus Nettigkeit gesagt haben. Und hatten aber, glaube ich, trotzdem diese Unsicherheit von wegen, ich weiß aber nicht so genau, was da für eine Klausur auf uns zukommt. Obwohl es eigentlich total klar war. Vielleicht haben die auch nicht sich getraut, mir zu vertrauen. Also vielleicht dachten die auch so, ja, das, der verarscht uns bestimmt irgendwie. Keine Ahnung. So, und dann, so während der Klausur sah eigentlich alles ganz gut aus und die hatten auch keine Fragen und es war eigentlich alles relativ klar. Der Text war nicht so schwer, war so ein zweiseitiger Text über Always On, so nach dem Motto, ne, dass man immer erreichbar ist am Handy und so weiter und so fort.
Warte kurz. Ja?
Korrekt.
Ja.
So
interaktiv.
Und jetzt zur Klausurkorrektur. Also der Notenspiegel ist so völlig normal. Der ist, also die kriegen morgen die Klausur wieder, deswegen, ich glaube, dass das nicht jetzt irgendwer hören wird, deswegen ist egal. Der ist halt irgendwie, es gibt keine 5, keine 6, was halt voll cool ist, also was ich aber auch im LK einigermaßen erwarte, aber es gibt im LK halt auch andere Ergebnisse von anderen Lehrern, wie ich das so mitbekomme. Es gibt, glaube ich, 3 1 Minusen und der Rest ist so dazwischen. Witzigerweise gibt es keine 3 Plus, deswegen sieht der Graph so witzig aus, weil er in der Mitte so ein kleines Loch hat bei der 3 Plus. So, alles dabei. Und ich glaube, dass auch alle so ein bisschen das geschrieben haben, was sie quasi vorher in den Klausuren auch einigermaßen geschrieben haben. Das heißt, es ist jetzt nicht so mega verwunderlich. Aber was mich tierisch wütend gemacht hat, nein, also eher enttäuscht, ja. Dass dann so, also ich würde dir das jetzt gerne zeigen, aber es ist so datenschutzmäßig nicht so geil. Also so Sachen, wo ich mir denke, so Rand einhalten zum Beispiel. Wenn man den Rand schon knickt, dann hält man den doch auch ein. Und ich habe da Klausuren gehabt, also nicht so mal über den Rand geschrieben, was halt scheißegal ist, so, aber so konsequent und so richtig merkwürdig und so, wo die Klausur schon mal aussah wie Kraut und Rüben, so, wo man dann sagt, okay, davon lässt man sich natürlich nicht beeinflussen, ne, man guckt ja auf den Inhalt und so weiter und so fort, aber das Problem ist, leider korreliert das oft. Aber
der Psycho in dir denkt sich so,
erstens, der Psycho in mir denkt das und zweitens ist das leider so, dass es tatsächlich oft korreliert, dass du halt sagst, okay, Je sauberer, sag ich mal, die Klausur so formal aufgebaut ist, ne, die Leute die Seitenzahlen schön unten rechts haben, natürlich unten rechts und nicht oben links oder sonst irgendwo, oder generell keine Seitenzahlen, hatte ich auch ziemlich häufig, was ja alles so Kleinigkeiten sind, aber das Gesamtbild ist dann immer oft so gewesen, chaotisch, Tippex-Schlacht, Ränder scheißegal und die Seitenzahlen nicht und Namen vergessen und keine Ahnung was, also ne, kann man das so aufeinander. Das ist so schade, weil die sich quasi dadurch, also nicht dadurch, sondern es waren leider meistens auch die, sag ich mal, in ihrer Argumentation so ein bisschen unklar waren. Also du hast dann quasi im Text gemerkt, dass diese Unruhe oder diese Unsicherheit oder wie auch immer, Ungeordnetheit, leider nicht nur in den Formalitäten sich wiedergespiegelt hat, sondern auch in den Textfluss. Und das ist so schade, dass sich quasi Schüler durch so formale Sachen oder weil sie halt vielleicht nicht sicher genug im Klausurschreiben sind, die Klausuren versauen. Weil inhaltlich hatten die es drauf. Das hat man halt gemerkt. In Aufgabe 2 musst du halt immer erst die Theorie darlegen. Und das haben alle quasi hingekriegt. Da, ne, manche ein bisschen ausführlicher, manche ein bisschen weniger, ist halt scheißegal. Aber dass die einfach nicht wissen, wie man richtig eine Klausur schreibt. Und das finde ich so traurig, weil wir das ja damals auch eigentlich erst kurz vorm Abi gelernt haben. Und das zeigt mir noch mal mehr, dass man mit denen viel mehr vor der ersten Klausur in der Oberstufe üben muss, wie schreibt man Klausuren, damit ihr einfach vernünftige Noten damit erzielt, weil die können ja nichts dafür. Also klar, die hätten sich halt diesen Erwartungshorizont und diese Gruppeklausur mehr angucken können, aber die haben wahrscheinlich auch anderes zu tun gehabt. Aber das, ne, wo man so dachte, ich habe euch 17 Mal gesagt, dass ihr ein fucking Fazit ziehen sollt. Wie kann man das scheiß Fazit vergessen? Es ist nicht, das kann nicht sein. So, ne, dass man halt einfach Punkte, also du kriegst dann irgendwie 6 Punkte nicht, weil du kein Fazit gezogen hast. Das sind schon quasi 1,5 Notenpunkte. Das heißt, es entscheidet schon zwischen 1 plus und einer glatten, fast 1 minus. Nur weil du halt kein Fazit gezogen hast. Und das ist halt so bitter. Weil das heißt ja nicht, dass du dumm bist. Das heißt nicht, dass du schlecht bist. Das heißt nicht, dass du faul bist. Das heißt einfach nur, auf Aufregung oder warum auch immer, hast du das fucking Fazit nicht gezogen. Und das ist so, das habe ich so für mich jetzt gelernt in dieser Klausur, dass ich irgendeinen Weg finden muss, und dann muss ich die Schüler morgen auch mal fragen, wie die sich das denken, wie sich vorstellen können, wie man das ordentlich üben kann. Weil ich dachte eigentlich, dass ich das vorher genug klar gemacht hatte. Und ne, mit Probeklausur und so weiter und das hochgeladen alles. Aber es hat anscheinend nicht gereicht. Und das,
ja, was glaube, mich
halt brennend interessiert, ist, warum.
Ja. Ich glaube, was halt einfach helfen kann, ist halt diese Wiederholung dessen immer und immer wieder und auch fachübergreifend, weil, seien wir mal ehrlich, wir haben hier unser Abitur bestanden, wir haben uns alle alten Abiturklausuren genommen. Haben diesen Erwartungshorizont mehr oder weniger auswendig gelernt, haben das Schema auswendig gelernt, wussten, okay, Aufgabe 1 musst du ungefähr das machen, das zieht sich bei allen Klausuren irgendwie durch. Und dann hattest du irgendwann mal dieses Schema so fest in deiner Hirn, dass du gar nicht anders konntest, als quasi nach diesem Schema F diese Klausuren abzuarbeiten. Dann musstest du die Inhalte auswendig lernen und dann hast du eine 1 plus geschrieben, weil du dir dachtest so, ja, ich habe die Klausur schon mal gemacht. Das ist jetzt, das wollen Lehrer nicht hören, dass das quasi
the way to go ist. Genau, aber, so bring ich das ja bei.
Ja, aber das ist so, Ja. Wir haben du hast ein Zentralabitur, die Klausuren ähneln sich zum gewissen Grad halt in ihrer Art und Weise. Total. Inhalte variieren, klar. Aber wenn du dir die alten Abiturklausuren nimmst und die durchpaukst und dieses Schema auswendig lernst und das einfach runterbeten kannst, hast du echt 80% der Arbeit getan. Und der Rest ist ein bisschen Glück, ein bisschen Feenstaub und gute Augen zum Nachbarn. So, dann hast du gewonnen.
Genau. Ja, ich habe es ja im Studium war es bei mir genauso. Da habe ich ja auch nur mit Altklausuren gelernt und habe das Schema gelernt und wusste so ein bisschen, wie es abgeht. Und dann war das alles kein Problem mehr. So. Problem waren dann die Facharbeiten, die Hausarbeiten. Aber genau, und ich glaube, man muss viel mehr so methodische Kenntnisse vermitteln. Und ich glaube, man legt vielleicht, also ist einfach nur so rumgesponnen, dass man vielleicht zu viel Fokus auf den Inhalt legt, wo man eigentlich sagt, ganz ehrlich, den Inhalt, den kannst du halt schnell lernen, den kannst du immer irgendwie dir drauf schaffen, das kannst du googeln, da gibt es 1000 Zusammenfassungen, 17 YouTube-Videos, die alle Themen irgendwie zusammenfassen. So. Aber viel wichtiger ist quasi Methodenkenntnisse, wie erschließe ich mir diese Theorie, wie kann ich beurteilen, ob das vielleicht ein gutes Video ist mit dem Inhalt, wie schreibe ich eine Klausur auch so gut, nur weil ich habe den Inhalt gelernt, was muss ich jetzt tun, um auch die Klausur gut zu schreiben? Weil es ist ja mega frustrierend, deswegen habe ich so ein bisschen Schiss vor morgen, wenn die sich denken, ich habe doch voll gut gelernt. Und dann gibst du denen die Klausur wieder und denkst dir so, ja, ich sehe, dass du gelernt hast, aber leider hast du da und da und da und da und da und da die Punkte nicht gekriegt.
Wäre es da möglich, ist nur eine Idee, aber wäre es möglich zu sagen, okay, hier, jeder kriegt seine Klausur, wir nehmen uns nochmal den Erwartungshorizont und lernen dieses Schema und guckt euch eure Klausur an und vergleicht, was ihr dann gemacht habt, nicht gemacht habt und das ist einfach so das eigene Werk daneben legst und dann einfach diese Analyse erzwingst quasi.
Exakt, das mache ich morgen. Also okay. Ich habe mir in meiner Präsentation habe ich mir alle quasi wichtigsten Punkte reingeschrieben, wo ich sage, darauf müsst ihr achten. Ich habe immer beim Korrigieren quasi so ein Dokument aufgehabt, wo ich reingeschrieben habe, wenn irgendein Fehler mehr als zweimal da war oder so nach dem Motto, keine Ahnung, schreibt niemals der Text beschäftigt sich mit irgendwas. Der fucking Text kann sich nicht mit irgendwas beschäftigen. Das ist kein Mensch. So. Und schreib es einfach nicht so. Und auch der Theoretiker beschäftigt sich nicht mit dieser Theorie. Der hat die fucking geschrieben. Das ist ein bisschen untertrieben, wenn man sagt, der beschäftigt sich damit. Ich beschäftige mich damit, weil ich ein Anfänger bin. Aber der nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die ja scheißegal sind. So. Aber ich glaube, aber die muss man mal gelernt haben. So.
Aber die muss man einfach mal gecheckt haben. Die Awareness dafür zu haben, wie man Sachen formuliert und wie man präzise formuliert, also das wird dir lebenlang irgendwo helfen, deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Lektion,
denke ich. Das ist halt so ein bisschen meine Hoffnung. Und meine größte Sorge ist, dass sie sagen, aber Herr Pelzer, Sie sind nicht wirklich ein Sprachvorbild, so wie Sie sich ausdrücken. Wieso soll ich das in der Klausur? Ich kann nicht mal Ihre Notizen neben der Klausur lesen. Was wollen Sie uns eigentlich erzählen? Aber nein, das ist natürlich ein bisschen Spaß, aber ich glaube, das ist auch vielleicht, also das ist nicht eine Kunst, sondern natürlich könnte ich mich auch sonst, könnte ich mich versuchen, besser auszudrücken. Aber ich glaube, ich kann das ganz gut schriftlich. Also ich glaube, wenn ich muss, kann ich mich ganz gut ausdrücken. Und wenn ich das nicht muss, dann ist es mir halt scheißegal. Und ich glaube, dass die Schüler halt das zumindest auch lernen müssen. Die müssen sich nicht lernen, sich immer perfekt und gewählt und mit Fachbegriffen und keine Ahnung was auszudrücken. Aber wenn es drauf ankommt, müssen die halt checken, okay, Klausurmodus an oder keine Ahnung, irgendeinen Modus an, jetzt muss ich wissen, jetzt muss ich so und so schreiben, jetzt muss ich wissen, wenn ich 1000 Mal Komma das schreibe, wann man das mit S, Doppel S schreibt oder nicht, weil wenn du diese Sätze einfach vermeidest, dann brauchst du auch nicht wissen. Aber wenn du das halt die ganze Zeit machst, dann sollst du es irgendwann wissen. So. Ja, das so ein bisschen dazu, weil was ich, genau, um das auf den Punkt zu bringen, was ich halt spannend fand, zu sehen, inhaltlich können die viel, aber das ist halt am methodischen Scheitern und das ist halt einfach irgendwie schade zu sehen, weil das muss es halt nicht, weil das ist halt eigentlich schnell gelernt, so. Und das ist so viel zu meiner Wochenendsession. Und ich habe gar nicht so mega ungesund gelebt, wie ich dachte. Ich habe mir 3 Red Bull gekauft und habe nur 1 getrunken. Das spricht für eine effiziente Quote, oder?
Ja, schon in Ordnung. Es gab auch andere Nächte, wo du 3 gekauft hast und dann nochmal zur Tanke gegangen bist.
Es gab andere Nächte, korrekt.
nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ja,
deswegen ist alles ganz gut gegangen. Morgens die Noten eingetragen und ab nächster Woche nächste Woche gibt es dann schon Ferien.
Digga!
6 Wochen frei.
Dann machen wir unsere Session.
Oh ja.
Ja. Gibt viel zu tun.
Ich habe damit meine ganzen Punkte, die ich nach dieser einwöchigen Pause. Freitag kommt The Last of Us 2. Das ist auch noch ein spannender Punkt. Okay. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Spannendes mehr.
Von meiner Seite auch nicht. Ich werde mir jetzt meine Söckchen anziehen, werde mich währenddessen dehnen, werde mir vielleicht einen Podcast reinziehen, aber natürlich nicht unseren, weil der ist sofort langweilig. Und werde dann irgendwie gucken, dass ich früh ins Bett komme, weil morgen um 5 klingelt der Wecker. Und dann geht's erstmal ein bisschen laufen.
Geil, ey. Ne? Respekt dafür. Ich bin Freitag, fällt mir gerade noch ein, Paddel spielen. Kennst du Paddel? Das ist so wie Tennis mit Squash gemixt. Du hast irgendwie so ein Tennisfeld, spielst das doppelt, hast so ein Netz vorne und hast aber auch Wände, über die du spielen kannst. Und wir spielen das hier gegen Chiaras Masterarbeitsfreundin und die hat schon so geschrieben, sie werden uns fertig machen. Das so, hat Potenzial, so ein unangenehmes Pärchenduell zu werden. Nur dass Chiara und ich keinen Plan von diesem Sport haben und die da voll gut drin sind. Und wenn die schon vorher sagen, wir werden euch fertig machen, habe ich ein bisschen Angst vor diesem Tag. Aber mal gucken. Ich werde berichten.
Im Zweifel kannst du diesen Schläger nehmen und einfach werfen.
Ja, genau.
Also natürlich gegen die Wand oder so.
Ja.
Cool, viel Spaß. Ich bin gespannt, was du berichtest vom Paddeln.
Paddeln? Mal gucken. Paddle. Ich glaube, das heißt einfach Paddle. Paddle.
Okay.
Keine Ahnung, so ein hipster Studentensport, glaube ich. Aber es sah ganz cool aus. Also ich freue mich da ein bisschen drauf.
Okay. Okay, cool. Alright.
Alright, dann hau rein.
See you later.
Alligator.
Und stopp.